Genau.
Hallo, danke, dass ich heute hier sein darf.
3 Stunden bei super Wetter Freitagabend. Aber Anerkennung, tapfer, tapfer. Ich werde jetzt nicht viel zu meiner Firma erzählen, kein Werbeblock, nichts. Nur soweit. Ich heiße Jürgen Unterreitmeier,
komme von der Immus AG. Wir sind ein Beratungsunternehmen für Software-Qualitätssicherung. Ich erzähle noch was dazu. Größter Anteil besteht aus Testen, aber es gibt ein paar andere Tätigkeiten, die wir machen. Wenn mir einer eine E-Mail schreiben will, hier wäre meine E-Mail-Adresse und ansonsten herzlich willkommen. Ja. Bloß zu meiner Firma noch. Wenn sich einer doch dafür interessiert, kann er das mitnehmen, Handout nachlesen. Nicht prüfungsrelevant wahrscheinlich. Und wenn einer das Thema vertiefen will, ich habe 2 Auszüge unserem Kursprogramm dabei. Also wenn einer ISTQB machen will oder so ähnlich, kann er mitnehmen. Ich habe ein bisschen Werbegeschenk. Also wenn einer so eine Notizblöcke braucht, können Sie auch gern sich was mitnehmen. Ja?
Jetzt haben wir vorhin diskutiert. Eine Frage, ich würde es gern so halten, wie Sie wollen. Ich kenne Sie gar nicht. Ist es Zeitverschwendung, wenn jeder 30 Sekunden, also 2, 3 Sätze sich kurz vorstellt, was er für einen Hintergrund hat, damit ich auch ein bisschen einschätzen kann, wo Sie herkommen, wo ich Sie abholen muss? Oder ist es Zeitverschwendung, wie Sie wollen? Also wer ist dafür? Hand hoch.
Wir können uns kurz vorstellen. Ja.
Ist okay, also fangen wir einfach an.
Alexander, das ist unsere Richtung GmbH. Wir machen Archivsysteme mit Enterprise-Token, also Enterprise-Konto-Management-Systeme.
Vielleicht auch Ihre Rolle im Unternehmen?
Consultant.
Entwicklungsseite oder Prozesse? Entwicklungsseite. Okay, gut, danke. Super.
Patrick Koch, ich arbeite bei der Payment GmbH. Das ist ein Payment Service Provider für E-Commerce Shops und bin dort als Second Level Supporter.
Second Level Support, okay.
Gabriel Herbert, arbeite bei der Eleta München.
Entschuldigung, da muss ich noch?
Eleta München.
Eleta, okay.
Nicht so groß.
Okay.
Beratungsunternehmen, meine Rolle ist Consultant für IT Service Management, also wir unterstützen bei Migrations- und Implementierungsprojekten.
Richtung IT und solche Sachen?
Ja, allerdings immer weniger. Eher so Richtung Restrukturierung und Neuorganisierung von
Kunden. Okay, alles klar, danke.
Florian Kunden, ich bin bei der EDI IT, wir machen das Herkulesprojekt bei der Bundeswehr.
Okay.
Ich bin Systemingenieur für Telefon und Netzwerk.
Ich war bei Rudi und Schwarz im vorletzten Projekt, ja. Habe ich jetzt gezuckt.
Florian Hofs ist, bin der Einzige aus der Reihe hier, der ursprünglich nicht aus der IT kommt, gelernt Bankkaufmann. Fange ich am 1.9. dann mit Softwareentwicklung an, aber von der Thematik bin ich praktisch noch etwas entfernt.
Wenn Sie sagen, Sie fangen an, haben Sie schon eine Stelle? Also
wo ist das bei Firma?
Check24. Okay, alles klar, danke.
Mein Name ist Björn Heiders, ich arbeite bei der Firma Lexcom GmbH in München. Wir stellen Software für den Automobilbereich, also für die Automobilindustrie. Bis vor kurzem habe ich im Betrieb gearbeitet und jetzt bin ich für das Projekt Big Data zuständig.
Okay.
Ja, Daniel Repp, arbeite bei der TU München als Student.
Das ist der härteste Job hier wahrscheinlich.
Ja, genau. Und ich habe null Praxiserfahrung, aber habe mich ein bisschen eingelesen und klingt ganz sinnvoll, Software zu testen.
Okay, ja, komme ich noch dazu. Also ich gehe jetzt noch nicht nach Hause.
Georg Wechsler, ich arbeite bei der Firma T-Systems International von Zange.
Okay, Sie sind Kollegen. Okay.
Und ich bin allerdings in einem anderen Bereich tätig. Ich bin im PLM-Bereich, Lifecycle Management und mache da Prozessberatung.
Ich will ein bisschen was trotz Testens zu Anforderungsmanagement erzählen, weil mir das wichtig ist. Mhm. Vielleicht können wir da nochmal sprechen. Okay?
René Hundertmark, ich arbeite bei der Kratz Automation AG.
Kratzer, oder? So werde ich die Firma kennen. Okay, genau.
Mein Bereich ist Transport. Und dann machen wir vielleicht Software.
Alles klar.
Fabian Spieler, ich bin eigentlich auch Quereinsteiger. Von dem her softwareentwicklungstechnisch ist keine Praxiserfahrung, aber seit einem halben Jahr bei dem Systemhaus, macht dort aber mit Reporting. Halbes Jahr schon betrieben für 4,5 Jahre.
Okay, gut. Alles klar. Ist ja spannend, weil die Qualitätssicherer sind so immer das ungeliebte Kind. Sie müssen das ja so vorstellen, also aus Management-Sicht, ein Entwickler, der erzeugt ja was. Jeden Tag hat er more lines of code, ja, und irgendwann ist das Geld wert, weil man das an Kunden rausschieben kann. Super. Was produziert ein Tester?
Sicherstellung von Produktqualität.
Tja, das sagen Sie jetzt, weil Sie es wissen, aber eigentlich kosten wir Geld. Erstmal. Und zwar nur Geld. Und die Schwierigkeit ist immer zu rechtfertigen, warum man den Software-Test braucht und warum man so viel Geld ausgeben will.
Und vielleicht eins als Grundeinstimmung, was ich versuche, meinem Management-Kunden immer zu erklären. Ganz ehrlich, sie wollen es aber entweder nicht wahrhaben oder sie kapieren nicht, wie einfach es ist. Also wenn sie ein Produkt haben oder eine Software oder irgendwas, prinzipiell nur als Einstimmung, dann sind da x Fehler drin. Ja? Das ist so ein Paradigma, wenn Sie komplexere Software haben, es gelingt nicht, sie fehlerfrei zu machen. Da sind immer Fehler drin. Das ist so. Also wenn wir als Tester behaupten würden, wenn wir lang genug arbeiten, kriegen wir die Software fehlerfrei, das ist Quatsch. Komplexe Software hat immer irgend sowas, was nicht funktionieren wird. Ja? Und wenn da latente Fehler drin sind, da sprechen wir noch drüber, dann werden die irgendwann mal eine Auswirkung haben, Schaden. Und das wird was kosten. Das heißt, wenn ich einfach nichts teste, keine Qualitätssicherung mache, dann ist ein Schaden X. Der ist einfach da oder wird da sein. Jetzt fange ich an, Qualitätssicherung zu machen. Ja? Das heißt, meine Kosten steigen ein bisschen. Ja? Aber gleichzeitig werde ich, wenn ich es richtig mache, natürlich Fehler finden. Das heißt, dadurch, dass ein paar Fehler weniger drin sind, sinkt dieser Schaden. Okay? Jetzt habe ich sowieso Maßstabsgerät falsch gezeigt. Das heißt, die Kurven werden so gehen. Und das ist so wie Lichtgeschwindigkeit, wenn Sie die erreichen wollen, Sie brauchen immer mehr Energie, um den letzten Fehler auch noch zu finden. Das heißt, die Kosten für die Qualitätssicherung, um den letzten Fehler auszumachen, gehen so. Und es wird immer flacher. Wenn Sie jetzt die Kurven anschauen, das sind die Fehlerkosten und das sind die Qualitätssicherungskosten. Was stellen Sie fest? Wer ist Betriebswirtschaftler von Ihnen? Was stellen Sie fest? Was gibt es da? Genau, es gibt ein Optimum. Wenn man die zwei Kurven, die Fehlerkosten und die Fehlerfindekosten überlagert, gibt es ein Optimum. Und die Ansage an Manager ist relativ easy. Wenn du von den Fehlersuchkosten oder Qualitätssicherung hier liegst, handelst du betriebswirtschaftlich unsinnig. Ja, weil deine Kosten sind hier. Wenn du noch ein bisschen mehr investierst hier, kommst du ins Optimum. Wenn du mehr investierst, ist natürlich, dann gehst du wieder am Optimum raus. Ja. Also Qualitätssicherung hat ein sinnvolles Optimum und es ist auch zu rechtfertigen, warum man das tut, auch betriebswirtschaftlich. Ja. Also das so als Einstieg. Das ist aber nicht in den Folien.
Kurze Frage?
Ja.
Oder aber später?
Übrigens, ich bin gern jemand, der diskutiert. Ich werde Sie auch fordern, ja, ein bisschen. Also wenn irgendwas nicht passt oder wenn es zu detailliert ist, ist ein Blödsinn, es hat ja gar nichts zu suchen. Bitte.
Ja, nur eine kurze Verständnisfrage.
Ja.
Das vergleichen ja gerade Kosten, die ja direkt aufwertbar sind, Qualitätssicherung kostet ja durch Ressourcen, Zeit, Austragung und wie auch immer. Fehlerkosten sind allerdings nicht so direkt bemessbar, weil manche Fehler fallen nicht auf, manche Fehler haben einen Einfluss, andere Fehler nicht.
Absolut richtig.
Und, also kann man das auch vergleichen in dem Maßstab, wie Sie es gerade so aufgemacht haben?
Jein. Also das ist nämlich genau unser Problem. Ich komme immer zum Manager und sage, wenn ihr so weitermacht, wird was passieren, das ist dann sehr teuer. Und dann sagt er, bis jetzt ist es doch immer gut gegangen. Das waren ja, ich glaube Ihnen ja, dass Fehler drin sind. Aber sind also beispielsweise ein Auto, das einen Fehler im Temperaturbereich bei minus 40 Grad zeigt, der ist irrelevant in Mitteleuropa oder in Afrika. Ja, es wird nie passieren. Sobald Sie das Auto nach Sibirien exportieren, scheppert es halt. Wenn Sie dann eins exportiert haben, scheiß drauf, dann ist halt das Auto kaputt. Wenn Sie als BMW eine Marktoffensive mit Russlanderschließung gestartet haben, mit 300.000 Autos draußen, dann scheppert es. Also die Fehler, haben Sie ganz recht, die sind latenter, aber glauben Sie, mit steigender Betriebsdauer und sagen wir so, bei einer Software werden ja oft am Anfang nur die Main Use Cases benutzt, ja, und links und rechts macht niemand was. Aber wenn die Leute mehr damit arbeiten, dann werden einmal andere Dinge gemacht und dann scheppert es halt zunehmend.
Ja. Ich frage halt, weil das sehr, sehr ähnlich ist wie die Diskussion, wenn man beim Security-Bereich hat, nämlich, ja, sicherheitstechnisch müssten wir mehr machen, aber es ist ja bisher nichts passiert und das kann man nicht wirklich messen.
Die Diskussion ist, Sie haben genau recht, das ist es immer, den muss ich immer wieder diskutieren. Aber, ja, gerade wie es wieder eine Rakete explodiert, ja. Ford hat, was habe ich vorgestern gelesen, 400.000 Autos rumgerufen, weil man den Motor nicht mehr abstellen konnte. Also es passiert ständig was im Feld, ja. Halt nicht immer gleich, sondern erst bei bestimmten Zuständen. Aber da kommen wir noch auf das Thema, ja.
Ich stimme auch ein. Das ist
nur also Sie haben vollkommen recht, es ist schwierig, diese Diskussion, weil es ein Unterschied zwischen einem latent vorhandenen Fehler, der aber noch keine Auswirkungen hat,
von einem Zustand des Betriebs des Produkts, in dem dieser Fehler tatsächlich auftritt. Und das unterscheidet man beim Testpippung, da komme ich noch drauf. Aber ja, das, also das ist ja schon in der Management-Diskussion mit dabei quasi. Ja. Immer ganz schwer nachzuweisen. Aber es gibt ja Fehler, die auftreten. Die können auch Firmen die Existenz kosten. Ja. Okay.
Was machen wir heute? Also sehr viel diskutieren, hoffe ich. Sie haben Anspruch darauf, dass ich nicht Sie einschlafen lasse am Freitag. Wo wir durchgehen wollten. Also ich wollte ein bisschen was zum Berufsbild Software-Tester außenrum sagen. Da bin ich jetzt schon dabei, ja, weil die Software-Tester haben oft die schlechtesten Büros gehabt früher und die dunkelsten Zimmer und die schlechtesten Computer und so. Das ändert sich, weil meine Ansage ist, oder ich frage Sie mal, wie können wir deutsche Produkte mit unserem Kostenniveau überhaupt verkaufen? Was ist unser Key-Selling-Kriterium im Vergleich zu anderen Ländern? Was würden Sie sagen? Qualität, okay. Wo steckt der Hauptwertschöpfungsanteil inzwischen drin in den Produkten? Das ist einfach. Also ich habe mir so einen Vortrag von ZF, kennen Sie ZF? Getriebe, Friedrichshafen. Stand da so der Maschinenbau, so kam so rein, Bilder, mein Getriebe und so groß. Dann kam der Elektroingenieur, ich bin Elektroingenieur übrigens, kam rein, zieht so einen Chip raus und sagt, und die kleine Software steuert das Ganze, ohne das funktioniert das nicht. Und der Maschinenbau so, aber so ist es, ja. Die Wertschöpfung ist in der Software. Und wenn Sie jetzt das zusammenzählen, dann ist Softwarequalität für Deutschland kritisch, für deutsche Produkte meines Erachtens. Und darum werden wir eine zunehmende Wertschätzung für Software-Tester haben. Das ist meine Theorie. Okay. Einführung in Softwarequalität, das ist nicht eine Folie, sondern ist so mittendrin immer wieder. Prozessmodelle und die Rolle des Testens da drin. Hat jemand schon mal den Begriff agile Entwicklung gehört? Wer kennt sich aus? Okay, kennen Sie? Okay, super. Der Testprozess, Testplanung, Testdesign, Testdurchführung, das ist so das Übliche, wie man vorgeht. Dann Testautomatisierung, komme ich noch drauf. Also in 3 Stunden kann man nicht viel dazu sagen, aber ein bisschen was. Und dann Testauswertung, dann ist man eigentlich fertig mit dem Testen. Ja, das ist nämlich so eine, ich meine, wenn man fertig entwickelt hat, hat man fertig entwickelt. Aber Qualitätssicherung können wir immer noch tiefer machen. Ja? Also wo höre ich auf? Entscheidende Frage. Und dann, welche Rolle spielt Diplomatie? Kommen wir noch drauf. Das ist die Gliederung. Ich habe eine vorhandene Schulung dazu verwendet und habe Folien rausgeschmissen. Deswegen kann ich Ihnen auch keine elektronische Copy wegen Rechteproblemen zukommen lassen. Deswegen muss ich mich entschuldigen. Hardcopy, ja? Okay, daran hängen wir es jetzt auf. Und es war mir zu viel, einfach alles zu löschen. Es ist aus unseren Schulungen drum. Lassen Sie sich nicht verwirren, aber nur zur Erklärung, damit Sie nicht verzweifeln. Das ist Übung, das ist ein Hinweis auf ein Beispiel, das ist eine Zusammenfassung. Und das da, ich weiß nicht, kennt einer diesen Begriff? Kennt jemand diesen Begriff? ISTQB? Sie schon mal gehört, Herr Esser? Okay, es heißt International Software Testing Qualifications Board. Und das Thema war, können wir ja mal eine Frage stellen, wie viel Prozent, wenn man ein Softwareentwicklungsprojekt hat, des Budgets für Softwareentwicklungsprojekte, ja, geht nicht in die Entwicklung und Architekturthemen, sondern in die Qualitätssicherung. Was schätzen Sie?
5%?
20%.
Sollte oder tatsächlich?
Sehr gute Frage. Beide Zahlen bitte.
20%.
Also erstmal sollte, ideal. Was würden Sie sagen?
35%.
Okay, gut. Und was glauben Sie, ist die Realität? Ganz so schlimm ist nicht, aber die Tendenz
ist eine statistisch relevante Größe.
Nee, aber das Interessante ist, wenn Sie ein Luftfahrtprojekt haben, komme ich auch noch drauf, dann haben Sie oder ein Eisenbahn oder weniger Auto, aber Luftfahrt, Kernkraftwerk, Eisenbahn haben Sie Safety-Themen. Und dann haben Sie gesetzliche Vorschriften, die dazu führen, dass Sie bestimmte Dinge beim Test tun müssen. Da steht drin, du musst so und so testen in der Norm. Und dann ist es teilweise über 50%. Bei den Banks dann, ich hoffe, es ist keiner dabei, die liegen so irgendwie in ihren Projekten zwischen 5% und 20%. Und viel von deren Software hat auch Qualitätsprobleme.
gerade die alte Legacy-Software, wenn man die anpasst, dann wird es ganz schaurig. Also ja, die 30% waren genau dort zwischen den 10 und den 50. Es hängt von der Branche ab und vom, ob Safety critical ist oder nicht. Ja. Und diese ISTQB, darum erzähle ich es, also die Softwareentwicklungsleute, die lernen super Software. Ich glaube, hier sitzt ein Vertreter, ganz tolle neue Methoden, wie man Software ganz kreativ entwickelt. Und das wird an der Uni auch gepusht und Studenten, junge Leute sind ja kreativ und das macht da Spaß. Aber so richtig Qualitätssicherung, die andere Seite, der Gegenpart, der wird nicht sauber gelehrt, weil das interessiert eigentlich diese kreativen Menschen oft gar nicht. Und deshalb hat die Industrie einen Mangel gehabt und hat den immer noch an diesen guten Qualitätssicherern. Und das gab es an den Unis nicht. Und darum hat man gesagt, wir setzen uns in der Industrie hin und definieren einen Standard, was ein Tester können muss. Deswegen International Software Testing Qualifications Board, die haben diesen Standard definiert. Und das ist jetzt eigentlich ein de facto Standard. Wir stellen keinen Tester ein, der nicht wenigstens Foundation Level zertifiziert ist da drin. Und das ist ein Hinweis, falls es irgendwie, da gibt es ein Glossar mit Testbegriffen. Und damit alle die gleiche Sprache haben, passt es. Beispiel, haben Sie schon mal den Begriff Smoke-Test gehört? Ja. Wer hat Ja geschrieben? Entschuldigung, wenn ich Sie jetzt hernehme. Was ist ein Smoke-Test Ihrer Meinung nach?
Bei uns ist das so ein Rauchtest, also so ein ganz simpler Test. Ich gucke, ob die Vorsoftware überhaupt geht, wenn ich
Stimmt.
Funktionalität mache.
Genau. Es gibt andere Leute, die glauben, das ist ein Lasttest, wo ich die Software bis an die Grenzen treibe, so lange bis sie also sozusagen abstürzt. Wenn zwei Leute über Smoke-Test miteinander reden, dann redet der eine über das, der andere über das und die brauchen 5 Minuten, bis sie kapieren. Was redet der andere da für einen Scheiß gerade, ja? Und dann irgendwann fragt man danach, du, was ist eigentlich bei dir ein Smoke-Test? Dann kapiert man, dass der andere was völlig anders meint. Und drum ist so ein Glossar wichtig, wo man sich verständigen kann. Okay. Jetzt kommen ein paar Folien, wo ich Sie mal für das Thema Qualität sensibilisieren will. Einfach reinfragen, wenn irgendwas unbekannt ist. Also ich weiß nicht, einige entwickeln ja Software. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber also so kurz vor der Freigabe, na jetzt müssen wir mal testen, ja.
Oder nach der Freigabe.
Ja, das ist schon sehr pessimistisch, aber okay, nehmen wir x gleich 10, alles klar, funktioniert, x gleich 0, oh shit, Absturz, warum? Ja klar, C durch X, wenn X gleich 0 ist, klar, Division by Zero, schlecht, also noch schnell eine Abfrage rein, absichern, super, und dann raus damit, passt schon, ja. Ist das die Praxis bei Ihnen, oder stelle ich jetzt einen Witz da? Weiß nicht, was sagen die T-Systems-Leute? Entschuldigung, wenn ich so frage.
Kannst du durch Null sein? Welche Frage? Das ist ja auch schon mal eine interne Freigabe gemacht werden, dass quasi...
Sagen wir mal die erste, also bevor es an irgendwelche User geht, also sozusagen Übergabe von den Hardcore-Entwicklern in die erste Stufe, wo Leute damit arbeiten, das wäre jetzt typisch. Ja, ist das realistisch oder...
Ja, ich habe in einigen Projekten mitgearbeitet, wo ich wirklich aktiver Software-Tester war und wir haben von den Leuten eben die Software bekommen und mussten dann auch erst ihren Testen mit verschiedenen Testprotokollen. Also das haben wir schon gemacht.
Okay, also T-System ist ja ein großer Laden mit, sagen wir mal, vernünftigen wahrscheinlich, hoffe ich, Prozessen. Mittelständler und kleine Firmen, da geht es schon teilweise anders zu.
Auch bei großen.
Und auch gerade Banken, Versicherungen, da habe ich persönlich schon sehr interessante Dinge gesehen. Ja, also können wir in der Pause mal.
Also ich hätte noch was dazu.
Ja.
Also ich arbeite ja in einem Startup, in einem Fintech-Startup, um genau zu sein. Das bedeutet, theoretisch gesehen ist alles Code, was man so in dieser Firma produziert. Und das sind 35% Software-Tester bei uns produziert, also Qualitätsschulungen in dem Fall. Und da geht alles über die Tür. Also da bleibt nichts daran hängen. Die Entwickler machen da gar nichts mehr. Also es ist wirklich genau getrennt, wie man es halt in der IT-Abteilung sozusagen machen sollte.
Also ich habe ein bisschen plakativ dargestellt. Man muss natürlich sagen, es gibt einerseits große Firmen, die schon saubere Prozesse haben. Es gibt kleine, spezialisierte Firmen, die von Anfang an richtig wissen, wie Software geht, gerade die agil von Anfang an arbeiten und so. Und es gibt aber zum Beispiel Maschinenbaufirmen, die allmählich Software in ihre Maschinen bringen und von der Softwareentwicklungsmethodik ganz von vorn anfangen. Und es gibt alles. Also es war jetzt ein schreckliches Beispiel. Jetzt reden wir über Produktname. Ja, jetzt kommt die Qualitätssicherung und dann gerade im Stress, wenn es raus muss, ja, dann passiert auch guten Firmen sowas. Ja, dann halt doch, ja, mal schnell probieren, passt. Jo.
Ich habe eine kleine Verständnisfrage.
Ja.
Ich habe mal gelesen, dass Methoden des Software Engineering mehr so auch auf Prozessen basieren, die im Maschinenbau, also bei Konstruktion von Autos und Flugzeugen ablaufen, basiert. Und da klingt es ein bisschen widersprüchlich, wenn Sie sagen, dass die Maschinenbauer da nicht so viel Erfahrung haben.
Also nicht alle, ich möchte niemanden diskriminieren. Aber Maschinenbau, ich gebe Ihnen ein kleines Beispiel, Maschinenbau, also Programmieren, wenn man nur die Fehler sieht, die Arten von Fehlern, ist völlig anders. Ich meine, Sie werden es selten erleben, dass irgendwas mechanisch grundsätzlich einen Fehler aufweist. Wenn das zum Kunden geht, es funktioniert schon eben, es frisst sich ja das Getriebe und so, ja. Der Fehler im Mechanischen liegt mehr in der Abnutzung und in Parts per Million oder so, dass Sie Toleranzen in der Fertigung haben und 10% verschleißt halt früher und wenn dann ein Teil verschlissen ist, dann geht es halt kaputt und dann funktioniert es nicht mehr. Da geht es mehr so in Richtung Wartung und Abnutzung, Streuung so. Software ist ja in jedem Auto, solange Sie dieses Versionsmanagement beherrschen, ja, das ist ein anderes Thema, gleich. Und in diesen Autos ist in allen entweder derselbe Fehler drin oder gar nicht der Fehler. Ja. Das ist also eine ganz andere Denke. Und die Maschinenbauer, die denken, okay, wir müssen die Abnutzung kontrollieren und die haben ja bewährte Verfahren der Qualität. Also Maschinenbau gibt es seit 200 Jahren. Ich könnte Ihnen ein Beispiel geben, wissen Sie, woher der TÜV kommt? Mal schauen, wer weiß es? Woher kommt der TÜV? Also wann wird der und warum wird der gegründet? Ich gebe Ihnen einen kleinen Hinweis, der TÜV hieß zuerst DÜV, mit D. Ist einer aus Franken? Ja. Im 1900, also 1890, wo die das eingeführt haben, haben viele an Dampfmaschinen gebastelt, da gab es so viele tödliche Unfälle. Also bis 1900 gab es mehrere tausend Tote in Deutschland wegen explodierender Dampfmaschinen. Dann haben die Leute gesagt, jetzt ist Schluss, jetzt müssen wir es irgendwie Qualität sichern. Dann wurden Normen eingeführt, irgendwo wurde aus dem D, weil es Dampfmaschinen nicht mehr gab, ein T. Ja. Und Maschinenbauer wissen schon, was sie tun, aber wenn sie Software in die Maschine einführen, dann wissen sie nicht mehr, was sie tun. Okay. Weil Software ist ganz anders zu entwickeln als Hardware. Ja. Umgekehrt, ich muss immer lachen, ich bin Elektroingenieur, diese Informatiker, wenn die dann Software in Hardware bringen, die haben wiederum keine Ahnung, wie Hardware funktioniert. Das ist die andere Kehrseite. Und Leute, die Hardware-Software-Integration beherrschen, sind die gefragtesten auf dem Markt. Weil das ist eine seltene Spezies, die wirklich beide Seiten gut können. Okay, wer antwortet jetzt ein bisschen die Frage?
Ja, ich habe noch irgendwas ergänzen, weil das betrifft auch, was Sie für eine Vorlesung besprochen haben. Ich glaube, Sie haben sich mit der Frage auch darauf bezogen, dass ich ganz am Anfang in der Einführungsveranstaltung mal gesagt hatte, das ist halt die Software-Engineering, da steckt der Ingenieur drin, weil wir jetzt Prinzipien, die sonst in den Ingenieurswissenschaften möglich sind, anwenden wir auf Softwareentwicklung, was man früher nicht gemacht hat, man hat einfach vor sich hin programmiert. Und das ist schon dieselbe Grundidee, nur was er jetzt meint, ist, dass wenn man jetzt Leute hat, die halt nur Ingenieursentwicklung im Sinne von Hardware machen und sich erstmals mit Software jetzt beschäftigen, die würden vielleicht auch irgendwann auf die Idee kommen, ihre Ingenieurs grundsätzlichen Methoden anzuwenden, aber erstmal sind die halt unbedarft als Entwickler. Da haben Sie dann also wenn Sie Software Engineering richtig gelernt haben und das Leben, da sind Sie dann halt im Vorteil.
Also Sie müssen, ich ergänze noch, viele Informatiker, jetzt nicht mehr, aber vor 20 Jahren waren Quereinsteiger, umgelernte Biologen oder wie sagt man bei so Leuten, die sich selber was bei Autodidakten, ja. Die haben natürlich völlig chaotisch gearbeitet, weil sie sich selber so gelernt haben und es gab kein State of the Art, ja. Und das meinte der Herr Esser, die haben jetzt kapiert, dass man ingenieursmäßig arbeiten muss. Das ist sein Schritt und mein Schritt ist, Ja, aber die Ingenieure müssen wiederum kapieren, dass Software wieder was anderes ist, wie Hardware zu bauen. Ist jetzt stimmig und schlüssig?
Ja, die Zusammenhänge sind jetzt klar.
Okay.
Was auch noch ein wichtiger Faktor ist, ist dann, wie dieses Ergebnis quasi benutzt werden kann. Das merke ich jetzt gerade in meinem Bereich, teilweise die Software super gut programmiert, funktioniert, aber es ist halt vom Business nicht verwendbar.
Genau.
Das ist halt auch so ein Ding.
Ja, wir gehen gleich ins Anforderungsmanagement. Wenn Sie wollen, können wir das mal vorziehen, weil das ist mein Lieblingsthema. Okay, aber nochmal schnell die Folien durch zur Sensibilisierung. Dann machen wir Anforderungsmanagement dazwischen. Beim Testen ist dann wichtig, okay, jetzt hat es einer ausprobiert, scheint zu funktionieren. Oh shit, allgemeine Schutzrechtsverletzung, da muss ich mal jetzt den Entwickler anrufen und so weiter. Was passiert in dem Fall, wenn der so testet? Das lesen Sie in den nächsten Zeilen. Der Entwickler wird ihn natürlich fragen, wie kann ich den Fehler reproduzieren, um ihn auszuwerten. Wenn Sie jetzt nicht systematisch arbeiten, dann werden Sie sagen müssen, oh, keine Ahnung, was ich eingegeben habe, ist einfach abgestürzt.
Ich habe wo geklickt.
Genau, ich habe irgendwo geklickt. Und deswegen muss man systematisch testen. Ja, weil, und jetzt kommen wir zu vorher, was produziert der Entwickler? Lines of Code. Was ist das Produkt des Testers?
Quality Assurance.
Ja.
Erreichen qualitativ.
Also konkreter? Was produziert er konkret?
Fehlerreports, damit gearbeitet werden kann.
Richtig. Also er produziert zwei Dinge. Eins ist die eine Seite, Fehlerreports, jawohl. Die andere Seite ist die Aussage, es funktioniert. Weil ein Produktmanager, der freigeben will, der will Risiko vermeiden und eine Aussage, das und das und das funktioniert, ist genau das, was der braucht. Weil nur dann kann er freigeben. Ja. Also bloß als Beispiel, ich habe meinen Kunden gehabt, andere Seite, was produziert er? Der sagt zu mir, doch ernsthaft, wissen Sie, ich habe das richtig gemacht, also meine Abteilung ist gar nicht anerkannt bei uns im Unternehmen. Ich teste richtig, ich mache das und das und das richtig, nur meine Fehlerreports versteht keiner. Dann sage ich, ja super, Ihr Produkt ist fehlerhaft, weil kein Mensch fragt Sie, wie Sie testen, sondern was Ihre Kunden sehen, ist Ihre Fehlerreports. Und wenn die Entwickler die Fehler nicht nachvollziehen können, dann haben Sie einfach ein fehlerhaftes Produkt erzeugt. Sie müssen ja schauen, wie Ihre Arbeit auf andere wirkt, auf Ihre Zielkunden. Wer sind die Zielkunden des Testers? Was glauben Sie?
Die Firma.
Die ja, richtig, natürlich, aber spezifischer?
Der Entwickler.
Genau, einer unserer Kunden ist der Entwickler, genau.
Oder die Fachler oder Analysten, wenn es in der Analyse schon Fehler gibt.
Oder die Produkt-Owner sozusagen, denen wir das Produkt, die das Produkt managen. Weil die wollen wissen, ob es funktioniert, bevor sie auf den Markt gehen können. Und die wollen auch sicher sein, dass es funktioniert. Ja? Die wollen Risiken vermeiden. Okay. So, und jetzt sind wir bei genau dem, wo ich gesagt habe, Methodik. Ja? Also ad hoc, sagt denn der Begriff was? Soll ich erklären?
Auf die Schnelle.
So einfach so mal loslegen, ohne Systematik. Ja. Ist natürlich besser als gar nichts zu tun, aber es ist ineffizient. Ja. Weil es ist möglicherweise unvollständig und es ist nicht dokumentiert. Und drum, die Lehre vom Testen ist, dass man systematisch nachvollziehbar das testen muss, was man testen soll. Und vielleicht ein kleiner Ausflug jetzt, was soll man testen? Was glauben Sie? Was soll ich testen? Worauf muss ich achten? Wo lege ich meine Energie beim Testen hin? Gehen wir nochmal zurück.
Vielleicht die außergewöhnlichen Fälle und nicht nur den Standard.
Die außergewöhnlichen Fälle und nicht den Standard. Okay, überlegen wir, was bedeutet das? Die Standard-Use-Cases könnten möglicherweise nicht funktionieren für die meisten Nutzer, aber die wenigen Spezialnutzer, die haben gute Software. Entschuldigung, wenn ich so sage, eher nicht.
Ich würde sagen, dass...
Was? Hier, Sie haben was gesagt?
Nein.
Entschuldigung, Sie?
Ich würde sagen, es ist schwer vom Kontext abhängig. Wenn ich eine Software programmiere, die Kühlschränke betreibt, eine Software programmiere, die den Rover auf dem Mars liefert, wie auch immer, ist ein unterschiedlicher Kontext. Welche Anforderungen da drin stecken, ist ein anderer Kontext. Wer sind die Stakeholder, ist ein anderer Kontext. Das heißt, für wen teste ich? Teste ich für die internen Entwickler? Teste ich jetzt für eine konkrete Kundenanfrage? Dann die Frage, was für Requirements kommen noch von außen? Also Compliance-Geschichten, PCI-Geschichten.
Da teste ich nochmal anders. Also, ist ein
Unterschied. Also ich sage mal, die Antwort, die Sie geben, ist richtig. Es hängt davon ab, was definiert ist und was ich tun soll. Ist also richtig.
Genau, also es kommt auf die Use Cases, die am Anfang erstellt wurden. Auf dieser Basis können wir dann die entsprechenden Testfälle schreiben, die eben diese Use Cases, was da drin beschrieben ist, nochmal
richtig, wird, aber haben Sie recht, aber beides würde voraussetzen, dass Ihnen schon jemand vorgegeben hat, was Sie tun müssen. Sie sagen, mir hat einer vorgegeben Use Cases, Sie haben gesagt, ich habe gesetzliche Normen oder es hängt von der Branche ab.
Branche,
stimmt alles, was Sie sagen, aber das, was ich hören wollte, ist noch nicht dabei. Was würden Sie sagen?
Ja, also wie schon angekündigt, ich glaube, das ist relativ flexibel. Das kann auch, also ich kann mir auch vorstellen, dass es sinnvoll wäre, sich zum Beispiel ein Profil für den üblichen Benutzer des Systems zu erstellen und daraus abzuleiten, was muss denn jetzt funktionieren.
Das geht schon in die Richtung. Ich mache es einfacher. Es gibt eine Regel, die so unter Testern. 4 Wörter. Ich fange mal 2 Wörter an, Sie müssen verständigen. No risk. No fun, ja. Und was ist für ein Tester fun? Dann haben Sie es.
No risk, no error report.
No test. Also Sie müssen sich vorstellen, Sie haben begrenzte Energie, um Tests zu machen. Sie können ja unendlich früh testen. Ja, es kommen immer mehr testen. Und noch eine Exception abfangen und noch was. Und der Trick besteht darin, Ihr Manager gibt Ihnen, also nehmen wir mal, ich bin der Testmanager, gibt mir Geld, Budget und sagt, so, jetzt mach was damit. Und zwar was Vernünftiges. Und was will der eigentlich? Der will die schlimmsten Risiken abgefangen haben. Ja? Und deswegen analysiere ich oder ich frage jemanden, wo sind die größten Risiken. Ja? Und diese Risiken, und deswegen habe ich gesagt, Ihre Antwort ist vielleicht nicht ganz richtig. Wo können Mehrkosten entstehen? Bei den, sagen wir mal, wenn es 10 Spezial-User, irgendeine Anwendung nicht, oder wenn für 100.000 User das, die Hauptfunktion nicht funktioniert. Ja, also beispielsweise nehmen wir mal ein Auto, was könnte eine nicht riskante Funktion sein, wenn beim Auto was nicht funktioniert, das wo kann nichts passieren?
Nicht immer 100 bei hoher Temperatur.
Okay, Sie haben sich gerade noch gefangen. Also wenn der Scheibenwischer nicht geht, kann verdammt kritisch sein. Was anders? Vorschlag?
Autoradio kennt
ich. Auto? Autoradio. Ja, also das ist schon eher nicht. Was wäre eine sicherheitskritische Funktion? Was muss, also was darf auf keinen Fall ausfallen?
Der USB-Charger.
Genau. Ja, genau. Der Diskwechsler, der darf auf keinen Fall ausfallen. Hat ABS. Jemand eine Antwort? Beispiel?
ABS,
richtig.
Wenn Ihnen ein Reifen
bremsen? Bremsen, genau. Also wenn die Bremse nicht geht, dann haben Sie echt ein Problem.
Doch, Ryze Problem, wenn der Airbag nicht auslöst.
Also, jetzt bin ich mal fies. Nehmen wir mal an, Sie dürfen genau einen Test machen. Was würden Sie testen? Die Bremse oder den Airbag?
Bremse.
Weil Airbag ist zwar natürlich auch tödlich und sicherheitskritisch, aber es passiert nicht so oft. Wenn die Bremse nicht funktioniert, ist echt scheiße.
Wenn die Bremse nicht funktioniert, muss der Airbag funktionieren.
Verstehen Sie, wie ein Tester denkt? Wenn ich nur genau Budget für einen Testfall habe, dann ist meine Entscheidung klar. Aber Sie kriegen ja nicht Geld nur für einen Testfall, sondern für ein bisschen mehr.
Ich wollte gerade sagen, weil dann haben wir eine Entscheidung, nicht den Test zu machen, sondern meine Zeit zu nutzen, mich zu beschweren, zu sagen, wir müssen beide Tests machen. Das wäre ja sonst unverantwortungsvoll. Also ich kann ja nicht hin.
Jetzt gebe ich Ihnen was anderes. 2 Tests. Machen Sie 2 Bremstests oder machen Sie einen Bremstest, einen Airbag-Test? Um ganz sicher zu sein, dass die Bremse geht. Wie schaut es aus? Vorschlag?
Ich teste beides einmal, weil der Return of Effort ist geringer beim zweiten Test bei der Bremse. Also teste ich beides einmal.
Also da wäre die Antwort richtig, ich muss es genau analysieren, weil ich muss einzeln ausrechnen, wo ist der größte Schaden? Und wenn der größere Schaden, also nehmen wir mal an, die Bremse hätte 2 Modi, die ungefähr gleich häufig sein, muss ich beide Modi testen. Ja. Nehmen wir mal an, ich habe Bremse bei Automatik getrieben und Bremse bei Normal getrieben, keine Ahnung. Dann muss ich halt die 2 Testfälle trotzdem da investieren.
Aber das geht jetzt nicht in die Richtung, wo es dann heißt, es ist günstiger, 100 Leute sterben zu lassen, weil wir defekte Autoteile haben und denen halt Geld zu zahlen und zurück sind, als 100.000 Autos zurückzurufen, oder?
Doch, ja, es geht in die
Richtung. Es geht
in die
Richtung. Achtung, ich muss eins korrigiert sagen, es gibt gesetzliche Normen. Diese gesetzlichen Normen müssen Sie in jedem Fall einhalten. Wenn Sie darüber hinaus Spielraum haben, geht es tatsächlich genau so, wird gerechnet. Wenn Sie in ein Flugzeug steigen, also ich bin aus dem Aerospace-Bereich, dann ist einkalkuliert, ich kenne jetzt die Zahl nicht genau, aber in den Normen ist akzeptiert, dass jeder 3 Millionste Flug abstürzt. Also die Sicherheitsstufe ist so beim Testen gewählt, dass nur maximal alle 3 Millionen Flüge ein Absturz vorkommen kann. Also in der Praxis, das ist ja die Mindestnorm, passiert es noch seltener, aber wenn Sie noch mehr testen würden, würde das Testen so teuer werden, dass man gar nicht mehr fliegen kann. Also irgendwo ist eine Grenze eingestellt. Ja, also täuschen Sie sich nicht. Also da gibt es schon genau solche Abwägungen.
Muss ja, sonst kann man
ja nicht mehr fliegen. Technisch geht es nicht anders. Sie können nicht unendlich Safety. Sie müssen irgendwo Fehler akzeptieren.
Das ist eine Fliege.
Das ist Ihre Entscheidung. Okay, jetzt sind wir nicht sehr weit mit den Folien gekommen. Ich weiß nicht, ob die Diskussion für die Leute interessant ist oder ob wir die Folien durchfahren sollen. Also wie Sie Lust haben, ja. Okay, also Ad-Hoc-Testen ist besser wie gar nichts, aber ist natürlich super unsystematisch, weil genau diese Fragen mit der Bremse, was machen Sie, wenn Sie 4 Testfälle machen dürfen? Genau, Sie haben aber gleichzeitig, was ist noch sicherheitskritischer als System, ABS, wenn das versagt, auch scheiße.
Es ist halt dann das blockiert.
Ja.
Man muss halt Stopp der Bremse machen.
Was passiert, wenn Sie zusätzlich eine Funktionalität haben, die ältere, die Hindernisse erkennt und automatisch bremst? Müssen Sie das testen oder eher 5 Testfälle für die Bremse?
Naja, also da kommen ja noch andere Dinge, weil wenn das gerade im Marketing ganz groß gehypt wird, dieses Feature, dann wird man das natürlich noch mehr testen, um sicherzustellen, dass das gerade funktioniert.
Das kommt auch noch dazu, ja.
Und man mit dieser Funktion, die Sie gerade erwähnt haben, haben Sie eine weitere Funktion für den Kunden ermöglicht, dass er sich auf ein anderes System verlässt. Und dieses System wieder, wenn man es zum Beispiel wenn man es nicht hätte, würde man sich gar nicht darauf verlassen. Also müsste man dieses System auch testen.
Absolut richtig. Ich wollte nur sagen, das ist nicht ganz so blöd testen, sondern das ist wirklich eine Strategie, die man wählen muss, aktiv wählen muss, aufgrund der Rahmenparameter, die man hat, und die man sich selbst aufgrund der Methodik, die wir hier lernen, am Schluss haben wird und sagen, okay, aus äußeren Zwang, gesetzlichen Zwängen, wirtschaftlichem Sinn und das, was ich weiß über Methodik, entscheide ich mich für die Strategie.
Wie ist das, wenn man jetzt aktuell theoretisch ein Auto entwickelt und das ABS ist ja schon seit Generationen da? Wird es immer noch so intensiv getestet? So eine bewährte Software oder so ein bewährtes Software?
Ja, sowas gibt es. Das heißt Betriebsbewährtheit. Mhm. Geht jetzt verdammt weit, wenn wir darüber diskutieren. Also sowas in Luftfahrt ist sowas akzeptiert, dass Sie statt Tests nachweisen, dass es so und so viele Flugstunden hat. Wenn Sie aber dann auf die andere Seite, an die Schnittstelle, ein anderes System anflanschen, dann müssen Sie natürlich, dann wird das Ding als betriebsbewährt vorausgesetzt, aber die Schnittstelle ist ja komplett neu. Sie müssen also eine Analyse, also ich rede jetzt über Luftfahrt, ja. Da müssen Sie Analyse betreiben, was in dem System von dieser Änderung dann betroffen ist und müssen genau das testen. Der Rest ist meinetwegen betriebsbewährt. Also müssen Sie eine saubere Analyse und wenn Sie das nicht nachweisen können und es kommt was und man weist Ihnen nach, dass Sie schludrig und schnell gehandelt haben, dann sind Sie, alles in Luftfahrt ist alles mit persönlicher Unterschrift. Macht keinen Spaß, wenn ein Flugzeug abstürzt.
Ist auch bloß Takata Airways. Die waren bestimmt auch betriebsbewährt.
War das jetzt beim Airbus, die Triebwerkausfälle beim A400M, war das softwarebedingt? Weiß man
nicht. Das weiß ich nicht.
Das war wirklich
selbstverständlich. Wenn Sie sich daran erinnern, diese Ariane 5, wo die abgestürzt ist, schon länger her, die war tatsächlich, die haben Software aus der Ariane 4 genommen, haben aber, soweit ich weiß, im Ariane 4 haben es Engländer geschrieben, das war in Yards oder so ähnlich. Und die Software war in Ariane 5 war generell in Metern, also im metrischen System, und die haben einfach vergessen, es umzustellen, hat es nicht gepasst, hat es Wumm gemacht.
Also war betriebsbewährt, aber
falsch interpretiert. Ja. An einer anderen Schnittstelle war was anders vergessen. Ja. Ich könnte eine endlos viele Listen aufzählen, aber das ist jetzt. Also mein Lieblingsthema, darf ich so abschweifen, weil.
Ja.
Also mein Lieblingsding. Wenn ich immer Schulkinder erkläre, was im Test so gemacht wird. Wer ist alt genug, um sich an den Warschau-Zwischenfall zu erinnern? In Warschau ist ein Lufthansa-Airbus einfach über die Landebahn hinausgeschossen, weil die Bremsen nicht funktioniert haben. Kennen Sie das noch?
Ja.
Ist so 10 Jahre her.
Weil der Sensor für die ist.
Richtig. Und warum? Wissen Sie es noch?
Ich denke, dass der Störklappen nicht ausgefallen hat.
Nee, dann sind Sie zu jung dafür. Also, nochmal 10 Jahre davor ist ein Niki Lauda Airbus abgestürzt, oder ein Boeing, Niki Lauda Boeing. Und aufgrund eines Softwarefehlers hat im Flug, kennen Sie das, wenn bei der Landung die Schubumkehr hochgeht, also dann fährt da so ein Ding raus und wird der Schub umgelenkt nach hinten. Das ist im Flug irgendwie rausgefahren, hat die Maschine im Flug zerrissen. Ja. Dann war die Conclusion, das darf nie wieder vorkommen. Also bauen wir zusätzliche Sensorsignale ein, die nur die sicherstellt, dass diese Schubumkehr nur ausgelöst wird, wenn die Maschine am Boden ist. Was haben Sie gemacht? Sie haben zwei Sensorsignale ausgewertet. Sie haben die Radumdrehungsgeschwindigkeit, haben gesagt, wenn sich das Rad dreht, mit einer weil die drehen ja im Flug auch leicht von der Luft. Also es muss mindestens so und so schnell drehen und die Federung von den Landebeinen muss eine Federung haben, also eine Unverknüpfung. Was ist in Warschau passiert? Die Landebahn war spiegelglatt, die Federung war, aber die Räder haben sie nicht schnell genug gedreht. Der Pilot hat die Schubumkehr gebraucht, weil die Normalbremsung nicht funktioniert hat wegen dem Eis. Was hat das Programm gesagt? Du bist in der Luft.
Unverknüpfung, na, 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 na.
Genau. Was ist da passiert? Ja, das ist über die Landebahn rausgeschossen und es gab ein paar Verletzte und das Ding ist explodiert, aber die Stewardessen haben es geschafft, die Passagiere komplett früh genug rauszubekommen. Also da hat sich sicher das Training bei der Lufthansa mal bewährt. Dann haben es die Piloten falsch ausgezählt danach. Ja. Also das war wirklich eine Falschdenke vom Anforderungsmanagement. Die haben einfach den Fall Eis, wovon ich vorhin geredet habe, der seltene Fall, so glatt, dass sie die Räder nicht drehen, nicht berücksichtigt. Und der Pilot, die braucht schon von mir. Nee, du bist in der Luft. Also sowas prüft ein guter Qualitätssicherer mit systematischen Methoden ab. Das lernen wir noch. Okay. So, dann wir haben gerade vorhin drüber gesprochen. Ist denn Testen debuggen? Was glauben Sie? Warum nicht?
Debuggen geht ja direkt im Code durch. Also das, wenn ich es hinterlasse, ich halte vielleicht auch eine einzelne Funktion oder sowas mal durchlaufen und sehe dann auch gleich, wie die ganzen Werte aussehen, wie die
Richtig. Sie kennen alle Debuggen.
Das ist auch ein ganz anderer Schwerpunkt. Beim Debuggen geht es wirklich darum, ich fixe jetzt schon.
Genau. Damit können wir es abkürzen. Das Ziel des Debuggens ist sofort Fehler zu reparieren. Das Ziel des Testens ist Fehler zu finden. Es ist nicht Aufgabe des Testers, die Fehler zu reparieren.
Aber beim Testen legt man ja im Vorfeld fest, was zu testen ist. Und beim Debugging prüft man quasi, ob bei der Ausführung ein Fehler auftritt.
Ja, das ist das. Beim Debuggen wollen Sie den Fehler gleich beseitigen und beim Testen wollen Sie nur mal Fehler finden und sagen, Achtung, es funktioniert nicht. Das ist der Hauptunterschied. Und wir drücken es so aus. Also mein Chef hat mal gesagt, beim Einstellinterview für Tester, er fragt die Leute immer als Kinder, wie sie im Sand gespielt haben. Habt ihr die Burgen gebaut oder seid ihr reingehüpft, um zu schauen, ob man sie mit einem Sprung zerstören kann? Und er stellt nur Leute, die auf der zerstörerischen Seite waren, ein.
Also ich habe mir mal Hunde aufgesucht und habe was draufgeworfen und dann die Kinder dann da reinkramen.
Ich gebe Ihnen meine Adresse, Sie werden als Tester eingestellt. Aber Entwickler, Debug ist konstruktiv und Testen ist destruktiv. So sagen wir. Ja, ist klar. Sie können ja, also ich werde nicht alle Folien heute durchbringen, sehe ich schon. Sie können sie nachlesen, wenn ich Inhalte. So, aber es heißt nicht, dass Testen nicht konstruktiv ist, sondern unsere Arbeitsweise, wir wollen die Fehler finden. Ja, wir wollen nicht nachweisen, dass es funktioniert, sondern Anspruch ist, wir müssen die Qualitätslücken finden. Aber natürlich ist Testen konstruktiv im Gesamtzusammenhang, weil wir die Fehler rausmachen und damit, also finden, um sie rausmachen zu können und damit Produktrisiken vermeiden. Ja. Wenn ich weiß, das Flugzeug stürzt unter den Bedingungen ab, dann kann ich den Piloten sagen, es wird sogar fehlerhafte Software ausgeliefert im Luftfahrtbereich. Bloß der Pilot kriegt eine Anweisung mit, was er nicht tun darf damit. Ja, das ist so. Ich kann den Piloten sagen, Achtung, die Software nicht so benutzen, weil da ist ein Fehler drin. Gut. Also, wir haben über Wirksamkeit, Effizienz von Tests gesprochen. Wirksame Tests müssen also Fehler finden, destruktiv sein, sie müssen systematisch ablaufen. Und jetzt ganz wichtig, wenn ein Entwickler testen würde, was glauben Sie, also wir behaupten es einfach als Tester, ganz tief im Unterbewusstsein, was will der eigentlich erreichen beim Testen?
Keine Fehler.
Er würde eigentlich am liebsten nachweisen, dass sein Ding funktioniert, oder? Selbst wenn er es nicht bewusst macht, unterbewusst hat er doch keine Lust nachzuweisen, dass sein eigenes Ding nicht funktioniert. Und zweitens unterstelle ich, dass Menschen die in der Entwicklung sind, Ingenieure, ehrenhafte Menschen sind. Und wenn sie gewusst hätten, dass da ein Fehler sein könnte, hätten sie ihn ja nicht produziert, oder?
Das ist auch die Leute, die den Fehler produzieren, die leben ja ein eigenes System mit einer bedingten Blindheit. Die Fehler, die ihnen vorher aufgefallen sind, fallen später auch nicht auf.
Also deswegen sagt man, in einer guten Organisation sollte Test und Entwicklung getrennt sein. Was passiert, wenn Entwicklung und Test unter einem Vorgesetzten hängen? Was glauben Sie, was in der Praxis passieren kann?
Scheuklappen sich und Statistik treten.
Das zweite ist, was ich hören wollte. Also ich gehe zum Projektmanager und sage, du, die Software können wir noch nicht ausliefern, weil da noch Fehler drin. Wissen Sie, was der Projektmanager sagt, wenn er richtig Ehrgeiz hat? Jetzt hör auf, dauernd zu stören, hör das Testen auf. Wir geben das jetzt frei und ja, wird schon nichts passieren, so ungefähr. Wenn Sie unabhängig sind, also praktisch auf gleichem Level wie der Projektmanager und einem Qualitätsmanager berichten, dann sagen Sie Ihrem Chef Qualitätsmanager, nö, kann man nicht freigeben. Und dann kämpfen die beiden auf oberer Ebene miteinander. Aber der kann Ihnen nicht die Anweisung geben, jetzt die Klappe zu halten. Deshalb wichtig, Unabhängigkeit des Testens. Ganz wichtig.
Jo? Es gibt dann noch ein anderes Risiko, was ich auch mehrmals gesehen habe, ist, dass wenn es unter einem Kopf steht, also Testen und Entwickeln, also Quality Assurance and Development, dann kann man die Testzeit opfern für mehr Development-Zeit.
Das kommt auch noch dazu, richtig. Der kann Budget umlenken, so würde ich jetzt ausdrücken. Gut, also, unabhängig, Tester müssen unabhängig sein nach der Lehre. Ja? Und zwar, weil sie andere Fehler finden, wie Leute, die schon in derselben Richtung gedacht haben, weil sie Annahmen eines anders verifizieren, ja? Weil sie unvoreingenommen sind und weil sie einfach die Methodik drauf haben. Ein Entwickler kann sein Ding und Tester kann das andere. Wer hat vorhin gesagt, ich glaube Sie waren es, ja, kommt davor, dass die Software ganz toll definiert ist, nur leider kann man es nicht benutzen. Ja. Also ich habe ein Praxisbeispiel, das ist wirklich vorgekommen. Eine englische Firma, hat eine deutsche Firma beauftragt, Software zu entwickeln. Die hatten im Kopf für einen deutschen Markt und die Oberfläche soll in Deutsch sein. Die deutschen Entwickler, die haben nie drüber gesprochen, haben gedacht, englische Firma ist international, wir machen die Benutzeroberfläche in Englisch. Die haben das Missverständnis, dass sie es nicht definiert hatten, erst am Tag der Vorführung der Software festgestellt, wo die Engländer das erste Mal die Software bekommen haben. Ja, weil sie nie miteinander geredet haben. Und deshalb ist es immer gut, die Annahmen des anderen als unabhängiger zu verifizieren. Ganz wichtig. Das ist der Hauptgrund, warum man überhaupt auch Test macht. Ja. Jetzt Ihre Mitwirkung. Schreiben wir mal auf. Wenn jeder schnell was sagt, wie entstehen Fehler?
Softwarefehler. Zeitdruck.
Fahrlässigkeit. Ja. Fahrlässigkeit.
Also mangelndes Können oder mangelnde Sorgfalt. Okay?
Überlastung.
Überlastung, sehr gut. Geht aber ein bisschen in Richtung Zeitdruck. Ja. Ein bisschen anders, aber.
Falsche Spezifikation oder. Schlechte Spezifikation.
Sehr gut. Falsche und beides sind wichtige Gründe. Also falsch, grundsätzlich. Ich mache zwar einen tollen Job, wie er gesagt hat, aber es ist völlig falsch. Und das zweite ist missverständlich, fehlerhaft. Das haben wir gleich im Anforderungsmanagement. Ja, Speck. Sonst noch?
Kaffee ist alle.
Wie würde man das sagen? Schlechtes Umfeld?
Schlechtes Umfeld, ja.
Motivation, genau. Sehr gut.
Selbstverwirklichung ist ein, Sie gucken so, aber Selbstverwirklichung ist ein großer, Sie wissen, was ich mit meine, oder?
Ich würde mal sagen, ja.
Könnte ganz unten schreiben.
Okay, nehme ich mal mit. Sonst noch?
Optimierungen, die nicht notwendig sind.
Gold-plated Software, also wie heißt das Ding? Diese Goldrandlösungen, genau. Geht aber in Richtung diesen Speck.
Ich meine jetzt eher ein Entwickler, der irgendwie Source Code sieht, wo er meint, ah, das kann ich viel besser, das ist defekter, ich jetzt mal schnell.
Mhm. Und das okay, das wäre das, was ich auch, also machen wir Handwerkskunst, ja.
Das geht, glaube ich, in Richtung, was ich meine. Ich habe Entwickler gesehen, die haben einen eigenen XML-Parser geschrieben, weil sie denken, sie können es besser, obwohl das nicht Teil der Anforderung ist.
Ja.
Und erzeugt Fehler.
Mhm, genau. Eins fehlt noch. Kommunikation, würde ich sagen, ja. Also Missverständnisse, Kommunikation, ein großes Thema. Also hier sind ein paar von uns, aber es gibt noch mehr, ja. Also neue Technik oder Tools, die Leute beherrschen die Arbeitsgeräte noch nicht, ja. Neue Programmiersprache, neue Softwareentwicklungstools. Der Thema Speck genannt hat, fehlende oder ungenaue Anforderungen, Zeitdruck haben wir schon gehabt, überzogene Erwartungen, Missverständnisse, zu hohe Komplexität und einfach menschliche Fehler. Ja. Deshalb, was ich gesagt habe, in Software sind immer Fehler drin. Es ist ein Naturgesetz. Ja. Und man kann auch durch sehr viel oder relativ viel Aufwand die Software nie fehlerfrei kriegen. So, und wenn man sie finden will, macht Softwarequalitätssicherung. So, das fasse ich nur zusammen, habe ich schon erzählt. Wert und Nutzen von Tests ist, wir erzeugen einfach Informationen. Ja. Diese Informationen decken Fehlverhalten auf, helfen den Entwicklern, sie einzugrenzen oder sagen dem Produktmanager, ja, du kannst freigeben, es funktioniert. Und damit messen wir die Qualität von Software. Ja, also Thema Metriken sind bekannt. Metriken, was das bedeutet?
Ja, darf ich
ja, so bitte.
Eine Frage stellen?
Ja, ja, klar, deswegen sind wir hier.
Ich meine, so Metriken im Sinne von zu sagen, wir haben unsere Liste an skriptierten Tests, die wir haben, passen automatisch, passen nicht automatisch, wie auch immer. Und sagen wir mal, 80% davon waren es erfolgreich, deswegen haben wir Metrik, sagen 80% Quality Assurance. Das Knifflige an Software ist, dass die meisten Fehler, die wirklich kritisch sind, sind Dinge, die unbekannt sind. Dinge, die wir nicht in einem skriptierten Test haben, weil sie einfach noch nicht aufgefallen sind. Designfehler sind das Problem meistens und nicht irgendwelche, weil die Sachen, die man in Testfällen hat, also so zum Beispiel Input-Errors oder halt unsaubere Inputs-Datenbanken, wie auch immer Bewegungen, die erwartet man. Und da hat man wunderschöne Testfälle und die kann man auch wunderschön sagen, die sind alle durch und nicht durch und da ist ein Fehler, da ist ein Fehler. Aber die großen kritischen Fehler sind meist unerwartete Fehler, die man
jetzt
vorher nicht kennt.
Jetzt sind wir bei einem ganz großen Thema. Verdammte 3 Stunden rein, also immer weiter ausholen.
Also, das ist ganz wichtig, das ist ganz zentral. Also, Sie haben jetzt gerade, ich sag mal, Exception Handling erwähnt, im weitesten Sinn. Also, wenn ich die Fehleingabe mache und das und das und das. So.
Also, das erste ist mal, ich stimme nicht ganz zu. Klar ist es wichtig, aber wenn die Software soll dieses und jenes tun. Also, ein Airbag soll auslösen, wenn eine gewisse Verzögerung, Bremsverzögerung festgestellt wird. Wenn es das nicht tut, dann ist das ganze Exception Handling scheißegal, wenn die Hauptfunktionalität nicht funktioniert. Deswegen, in erster Linie ist das Ziel des Testers, also aus meiner Sicht, Anforderungsabdeckung.
Ja, aber.
Er muss nachweisen, ja, und jetzt bin ich gleich bei ihm. Mhm. Er muss nachweisen, dass das, was das Ding tun soll, dass es das tatsächlich auch tut. So, jetzt gibt es noch eine feine Unterscheidung in, ich sag mal, High Risk und Low Risk, ja. Das mit dem, der CD-Wechsel ist sicher auch eine Anforderung für den BMW, aber er ist Low Risk, also machen wir das da. Also der Airbag muss auslösen. Erst danach. So, und jetzt ist Folgendes. Beispiel für eine normal benutzte Software, was oft passiert. Also ich habe eine Webanwendung, die funktioniert. Würden Sie dann sagen, die Software geben wir frei? Wer würde sagen, ja, wenn ich, sagen wir mal, eine Webanwendung, ich klicke irgendwo drauf und dann kommt die gewünschte Information. Reicht es für eine Freigabe? Wer ist dafür? Hände hoch. Also an meiner Fragestellung merken Sie schon, dass irgendwas schief sein muss. Warum geben wir den nicht frei? Wer weiß es?
Sicherheitsaspekte. Das ist ja möglicherweise vor in das eigene System, so eine Webanwendung.
Richtig, aber einverstanden, aber es ist viel banaler. Viel banaler noch, worauf ich hinaus. Sie haben vollkommen recht.
Wie gesagt, vielleicht muss man das mit mehreren testen, dass als mehrere zugreifen.
Genau, das wollte ich hören, weil es ist schön, dass es für einen Nutzer funktioniert. Was passiert, wenn ich für die Telekom die neue Bestellseite freischalte oder Apple Store, ja? Und diese wahnsinnig wollen alle unbedingt in der ersten Minute alle ihr Handy. Die Seite bricht zusammen. Oder ich kriege Antwortzeiten von 3 Minuten. Ja. Klick vielleicht einmal und warte 3 Minuten am 2. und klick 3 Minuten, bin ich weg. Und es funktioniert nicht. Deshalb muss ich dann noch schauen, dieses Ganze außenrum, also nicht funktionale Anforderungen,
habe ich die aufgeschrieben und dann jetzt Ihr Exception Handling Thema. Was passiert, ist es robust genug? Also mein Lieblingsbeispiel ist, probieren Sie es mal aus. Sie überweisen, haben Sie Geschwister? Bruder, Schwester?
4 Stück, beides.
Also den Sie am wenigsten mögen, suchen Sie es jetzt aus und überweisen minus 100 Euro an ihn.
Dann kriege ich Geld, cool. Das geht auch nur einfach, oder?
Ja, genau, das ist jetzt exotisch, aber ist es in der Anforderung beschrieben, dass eine negative Überweisung nicht funktionieren soll oder wird es einfach gemacht durch die Software?
Das ist natürlich bestimmt.
Hoffentlich.
Sollte es ja. Sagen Sie?
Ich weiß es.
Okay, Sie wissen es, gut.
Das ist beschrieben, dass wenn das mein Konto ist und das meines Bruders, den ich nicht mag, dann ja, dann geht das.
Ja. Aber verstehen Sie mir gerade, also Sie haben recht. Aber diese Dinge, die funktionieren sollten, auch im Exception Handling, gehören eigentlich als Anforderung beschrieben, wenn man gute Software baut. Und dann haben Sie auch das innerhalb der Liste der zu testenden Themen. Natürlich sollen Sie nochmal überlegen, was kann sonst noch passieren. Aber erstmal würde ich die kritischen Anforderungen testen. Das ist Prio Nummer 1. Antwort verständlich? Bitte?
Aber das, was Sie doch gesagt haben, das unterteilt sich. Das ist doch Funktionstest und Klasstest. Das sind doch zwei verschiedene Sachen.
Richtig. Aber trotzdem muss man beide machen, wenn ich eine funktionierende Massenwebseite haben will. Es reicht nicht, wenn ich nur die Funktionalität teste. Irgendjemand hat, Sie haben es gesagt, hat alles funktioniert, war nur leider falsch, weil es niemand so benutzen konnte oder weil es völlig falsche Funktionalität war. Ja?
Wir sind ja ursprünglich von Metriken gekommen. In dem Sinne, dass ich sage, wenn ich definiert habe, dass jetzt die Sachen müssen anlaufen, das ist meine Anforderung, und davon laufen 80% schon, dann sind wir so weit in unserem Testing-Prozess zum Beispiel.
Ja, deswegen ist eine und die gebräuchlichste Metrik beim Testen erst eine Anforderungsabdeckung. Wie viel Prozent meiner, und jetzt kann man unterteilen in kritischen Anforderungen oder insgesamt meiner Anforderungen funktionieren. Ja, das ist die banalste Metrik.
Aber das Thema ist, was soll ich?
Ja.
Aber das Thema ist doch grundsätzlich, dass wenn die Anforderung ist, der Airbag soll aufgehen,
ja,
und meine Anforderung definiere ich jetzt so, wenn ich hier meinen Test und sage, Airbag soll aufgehen, das ist die Funktion, genau wie wir da jetzt sagen, ja, soll das die Funktion liefern, dann testen wir natürlich, okay, geht er auf hier, geht er auf da, aber wenn es irgendwas kommt wie, er geht nicht auf, wenn gleichzeitig die Batterie genutzt wird von dem USB-Charger und von CD und die AC läuft und wie auch immer, ja, dann geht der Airbag eben nicht auf, dann sind es halt solche Fehler, die man auch als Anforderung als gar nicht definiert, weil daran denkt man nicht. Also wie kann ich das mit Metriken erfassen, wenn das so komische Fälle sein können, weil es so viel
Wechsel gibt? Kommt noch. Also ich greife mal vor. Es gibt zwei Arten von Software-Tests. Das eine ist Blackbox, man schaut von außen aufs System. Genau. Und das andere, man nimmt den Code und durchläuft jede Schleife, die der Code nehmen kann und testet Codeabdeckung. Dann haben Sie natürlich eins, wenn Sie eine wichtige Anforderung vergessen haben, dann ist die auch nicht implementiert, dann hilft Ihnen auch die Codeabdeckung nichts.
Und auch keine Metrik.
Ja, aber das ist fast nicht mehr die Schuld des Tests, also wenn wichtige Anforderungen, sondern das ist die Schuld des Anforderungsmanagers. Irgendwie kann man nicht für alle gerade stehen, sondern ich muss mich ja orientieren an dem, was ich weiß, was das System tun soll. Klar kann ich als intelligenter Tester, ich hätte noch fragen können, was passiert denn bei Eis? Es war halt nicht spezifiziert. Ja. Das ist die Aufgabe von...
Sind diese Anforderungen dann auch unabhängig vom Blech und Hardware oder wie ist das?
Es gibt Hardware und, also, ja, jetzt geht es aber richtig in Anforderungsmanagement rein.
Also prinzipiell, wenn Sie ein System haben, wenn Sie Systemingenieur sind, dann schreiben Sie in der Regel erstmal zusammen mit dem Produktmanager so auf High Level, was soll das Ding tun auf User-Ebene, ja? Also ich gebe Ihnen ein Beispiel, mal schauen, ob Sie darauf einfallen. Ich sage Ihnen, was ich für ein Auto will, ja? Und Sie sagen mir, was Sie für ein Feature in Ihren BMW einbauen. Also ich als Kunde sage jetzt, ich möchte möglichst schnell von Ingolstadt nach München kommen. Welches technische Feature? Mach mal das Spiel für alle. Welches technische Feature bauen Sie jetzt? Also wie setzen Sie meinen Kundenwunsch, ich möchte möglichst schnell von Ingolstadt nach München kommen, in den BMW um.
Aber das Auto steht schon da.
Nein, das bauen Sie jetzt. Sie haben ein paar
großen Motor.
Also Sie sind ein großer Motor.
Glaube ich.
Sie sind ein typischer sehr gut. Also Entschuldigung, wenn ich jetzt despektierlich weggehe. Sie sind ein typischer BMW-Ingenieur. PS. Ja. Yes. Gibt es andere Lösungen?
bringt denn jetzt PS? Also kommt
das ist auch wieder falsch.
Vernünftigen Motor, der verlässlich ist. Wer möglichst schnell
hinkommt. Ah, aus Versicherheit wollte jetzt gar nicht. Sie könnten Auto mit, also ich meine, Sie wollen es verbessern, Sie könnten dem Auto einen besseren CW-Wert geben, Windwiderstandswert.
Das wäre was. Aber Verlässlichkeit auch, weil wenn das Ding stehen bleibt,
kommt
auch
nicht. Ja, und jetzt kommt er ins Spiel. Ich könnte das Navi so gut machen, dass ein intelligentes Navi jeden Stau umfährt. Weil er nimmt automatisch, ich will nur das Prinzip sein, er nimmt automatisch an, dass ich meinte, schnell fahren. Habe ich aber nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich will schnell von Ingolstadt nach München kommen.
Banker 50.
Genau, zum Beispiel.
Da kommst du gar nicht
rein. Okay. Also was passiert in der Praxis? Ich überlege mir jetzt ein User Requirement, also was bedeutet das? Und ich könnte das jetzt gerade sicher, also zum Beispiel Zuverlässigkeit kann entweder mit besserer Hardware, also zum Beispiel die Transaktion muss schnell ablaufen, kann ich entweder mit optimierter Software oder einfach mit einem schnellen Kern erreichen, beides. Und ein Ingenieur überlegt, welches Feature setze ich in Hardware, welches in Software und möglicherweise definiere ich bessere Wartungsprozesse dafür, dann ist vielleicht auch die Verfügbarkeit insgesamt höher oder so. Und das ist eine Abwägung des Systemingenieurs, wie er sein System in Blöcke schneidet und wie er es implementiert. Und das waren dann Hardware-Requirements, Software-Requirements. Software-Requirements kann man wieder unterteilen in High-Level-Software-Requirements, also zum Beispiel, ich habe diese Webseitenstruktur und dann Low-Level-Requirements, in der Website muss aber alles gelb sein und die Buchstaben und Pipapo, ja. Also das ist, jetzt haben wir aber beim Requirements-Engineering. Gut. Und die einfachste Metrik ist Anforderungsabdeckung. Ich habe vorhin erzählt, Whitebox-Testen gibt es auch, da wäre die Metrik auch einfach, zum Beispiel Codeabdeckung, ja, Zeilenabdeckung, wie viele Zeilen habe ich erwischt. So, und das habe ich jetzt hinlänglich erklärt, hier steht es nochmal schriftlich, ein Test ist sinnlos, wenn keine neue Information gewonnen wird, also wenn ich nur einen so einen ähnlichen Test neu mache. Also ich verschwende mein Geld, dasselbe Eck nochmal zu testen, auf ähnliche Weise, wenn die gewonnene Information gar nicht erfasst wird. Ja, es gibt so Tests, die schreiben nur auf, wenn sie einen Fehler finden und die Information, dass das funktioniert hat, wird gar nicht erfasst. Und wenn kein Risiko darin besteht, nicht zu testen. Ja, das ist verdreht formuliert, heißt aber no risk, no test. Weil ich verschwende sonst Geld. So, und die Kernfrage, also jetzt, hinlänglich erzählt, wie viel Testen ist genug? Wann höre ich mit dem Testen auf? Das wäre eine Eingangsgröße, ja. Hier, wenn Sie es lesen, abhängig von zum Beispiel Zeit und Kosten, ja. Ich meine, wenn Sie 100.000 Euro haben, wenn die erschöpft sind und Sie kriegen nichts mehr, dann ist halt Schluss.
Vor allem Hand aufs Herz, wenn Sie eine Million haben und nach 750.000 Euro Budget 99% der Risiken ausgeräumt haben, gehen Sie ja auch nicht zum Auftraggeber, den wir haben, wenn es eine Million wieder gibt.
Würde man vielleicht in einem verantwortungsbewussten Unternehmen tun, nur der Witz ist, woher wissen Sie, dass Sie 99% der Risiken mit dem 75% Test erschlagen haben? Deswegen braucht man gute Metriken. Ne? Okay, also, Testen ist dann okay, wenn es dabei hilft, ein Risiko zu reduzieren. Ich habe es jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, es gibt Safety-Critical Software, da müssen Sie dieses und jenes tun, wenn Sie also die vertraglichen, gesetzlichen oder irgendwelche Normen erfüllen. Oder wenn Sie am Kunden versprochen haben, wir liefern ein Produkt, das so und so getestet ist. Da müssen Sie das tun. Oder wenn Sie einfach sagen wollen, jawohl, wann geben wir frei die Qualität von Software zu beurteilen. Und was ist Ihr Produkt? Nicht vergessen, wenn es genügend Informationen erzeugt, damit fundierte Entscheidungen, zum Beispiel bei der Softwarefreigabe oder weitere Tests getroffen werden können. Ihr Produkt ist die erzeugte Information. Wenn Sie das nicht darstellen können oder wenn Sie es gar nicht aufschreiben, dann haben Sie einen schlechten Job getan. Dann haben Sie viel Geld versenkt und nichts produziert. Weil Ihr Produkt im Testen ist für Ihren Manager die Information. Kann ich freigeben, kann ich nicht freigeben? Sind die gesetzlichen Standards erfüllt? Haben wir Risiken? Sind die Risiken ausreichend minimiert worden und so weiter? Ja.
Sieht man als Test eigentlich einen Quellcode oder ist der komplett?
Das hängt von der Art der Tests ab. Blackbox-Tests schauen von außen aufs System? Nein. Whitebox-Tests, da müssen Sie die Struktur des Tests, der Software kennen, um zu entscheiden, wie rum Sie testen. Ja. Und jetzt nicht vergessen, Testen ist teuer der Tester oder der Test erzeugt auch Informationen, wie Entwicklungs- und der eigene Testprozess verbessert werden können. Ja? Ich gebe Ihnen, bevor ich es vergesse, ein Beispiel. Wenn Sie, sagen wir mal, Sie entwickeln Software-Units, dann machen Sie Integration, dann wird Software und Hardware integriert, dann werden Systeme integriert. Was passiert, wenn Sie einen Fehler im Systemtest finden? Und der macht viele Änderungen der Software notwendig. Sie haben alles, was Sie bis jetzt investiert haben, verloren. Ja, weil Sie müssen es umbauen, nochmal Units Tests, nochmal Units Schnittstellen ändern, alles nochmal durch. Wann sollten Sie also einen Fehler finden, idealerweise?
So früh, wie es nur irgendwie geht.
Das ist das zweite elementarste Gesetz des Tests. No risk, no test. Und wenn wir schon testen, dann Fehler so früh wie möglich finden, damit die ganzen Arbeiten, die ein Fehler nach sich zieht, nicht nochmal erledigt müssen, sondern dass wir gleich eine Änderung haben und dann sauber weitermachen können. Ja? Und damit das passiert, brauchen Sie auch einen sauberen Testprozess oder einen sauberen Entwicklungsprozess. Und wenn Sie zum Beispiel feststellen würden als Tester, dass Sie alle Fehler erst im Systemtest gefunden haben, dann wäre das ein starkes Indiz dafür, dass Sie irgendwas falsch machen. Bloß als Beispiel, ja. Dann erzeugt Testen die Information, dass der ganze Entwicklungsprozess scheiße ist. Das ist eine sehr wichtige Information für ein Unternehmen. Ja. Also wir sind nicht nur auf der Qualitätsproduktebene unterwegs, sondern auch auf der Qualitätsprozessebene. Also ich will jetzt nicht über mich reden, aber mein Hauptjob ist Testmanagement. Also ich leite die Filiale in München von Imbus, aber ich bin auch Testmanager. Aber was ich am liebsten mache, Hauptjob ist Anforderungsmanagement und Prozessänderung, also Analyse und Prozessverbesserung. Weil mit dem Testen, also ich weiß nicht, ob da noch eine Folie kommt, ich erzähle sie nur, ganz wichtig.
Das sollte sich mal durchschreiben, weil das kann man aber durchschreiben, wenn man das so
gut, ich schreibe mal jemand mit.
Ganz wichtig. Es gibt die analytische Qualitätssicherung und es gibt die konstruktive Qualitätssicherung. Testen ist analytisch. Sie stellen nur hinterher fest, dass die Software einen Fehler hat. Ja? Das ist Test. Die Idee ist, man verbessert die Prozesse so bei konstruktiver Qualitätssicherung, dass erst gar keine Fehler entstehen. Ja? Ich weiß nicht, habt ihr, oder Sie, Entschuldigung, haben Sie schon mal CMMI oder SPICE gehört als CMMI oder CMMI oder SPICE?
Was ich mal am ersten Tag gelesen habe.
Also, okay. Also das sind Prozesse, mit denen man, also Reifegradmodelle, mit denen man Entwicklungsprozesse beurteilt und schaut, wie gut sie sind. Und beide haben 5 Reifegrade. 5 das höchste ist, also 0 ist chaotisch, keinerlei Prozess. Und 5 ist ein selbstoptimierender Prozess, wo also die Verbesserung im Prozess als Prozess schon enthalten ist. Also so ein Terminator-Effekt, die Maschine lernt sich dazu. Genau. Also mit diesen Reifegradmodellen kann ein Entwicklungsprozess analysiert, in den Reifegrad eingestuft werden und das sind bestimmte Fragen, also es gibt bestimmte Muss, voraussetzt, sie so einen Reifeprozess erfüllen muss und wenn Sie Analyse feststellen, dieses Muss ist nicht erfüllt, dann ist der Verbesserungsvorschlag sehr einfach. Das muss jetzt verbessert werden. Ja?
Wer prüft denn diesen Reifegrad? Weil das klingt ein kleines bisschen so wie Ratingagenturen, die ich selbst zahle.
Also, kleiner Hinweis, davon lebe ich, wenn Sie spenden wollen und mich beauftragen wollen, dann kann ich wieder Vorlesung halten. Nee, aber die Leute sind sehr teuer, die sind auch sehr gut, die müssen zertifiziert sein, jährlich Prüfungen machen, nachweisen, dass sie die Themen beherrschen. Das sind sehr erfahrene Leute. Das führt dazu, dass ein Zulieferer, der für BMW zum Beispiel Software entwickelt, abhängig von seinem Spice-Level höhere Preise kriegt. Also, tun sage ich so hinterher.
Ja, genau, aber ich meine das in Richtung Geheimhaltung, weil da prüft man ja irgendwie die Prozesse. Ich habe das
irgendwie mal in einem Wikipedia-Artikel gelesen. Und da muss ich doch dem Tester offenlegen, wie ich was mache.
Ja klar, wenn ich jetzt in ein Unternehmen komme, dann komme ich mit einer Frageliste und dann frage ich die alle. Und ich meine, Sie müssen sich so vorstellen, psychologisch. Aber es weicht jetzt ganz weit ab. Nehmen wir mal an, Sie sind in einer Firma, wo nichts funktioniert und Ihnen stinkt das, ja. Dann gehen Sie zum Manager und sagen, bei uns funktioniert das und das nicht. Was passiert in so einem Unternehmen in der Regel?
Nichts.
Nichts. So, jetzt komme ich und sage, Prozess-Consultant und hier, um mal alle Prozesse zu verbessern. Haben Sie irgendwas, was Sie mir über mögliche Schwächen? Das ist doch die goldene Gelegenheit, mal Ihr Thema bei mir anzubringen und über den Umweg des Externen mal endlich Ihr Unternehmen sauber zu kriegen. Die Leute erzählen mir, das glauben sie gar nicht, was ich alles erfahre. Weil die haben natürlich das Interesse, wenn schon mal so einer da ist, dass es besser wird. Und ich interviewe ja 10, 20 Leute, da weiß kein Manager mehr, von wem was kam, ja. Aber ich kann das ist jetzt fies, die Vorschläge der Leute erst meine eigenen ausgeben und sagen, so verbessern wir jetzt das. Und das ist so ein Zweckbündnis. In so einem,
ja. Aber es ist betrieblich jetzt nicht kritisch. Also,
was
Betriebsgeheimnisse angeht.
Also wir unterzeichnen NDAs und ich sage Ihnen kein Wort an, was ich im Unternehmen festgestellt habe. Klar, es gibt echt, wird die Kohle in die andere Richtung bewegt. Also nicht zu uns, sondern von uns weg. Also, ja. Okay, also ganz wichtig, ein Tester ist nicht so ein Blinder, der nur auf technische Ebene, sondern der stellt schon fest, wenn es irgendwo im Unternehmen nicht funktioniert. Es gibt auch Metriken, an denen man es feststellt. Also das führt jetzt fast wieder zu weit aus. Also wenn Sie, sagt Ihnen das Wort Modultest was? Da werden Software-Module, also auf kleinster Ebene.
Modultest.
Dann Software-Test. Dann Software-Integrationstest, das wird immer mehr zusammengebaut, ja. Und dann nochmal Systemtest. Wir haben vorhin gesagt, idealerweise sollte ein Fehler früh gefunden werden. In welcher Teststufe sollten die meisten Fehler gefunden werden?
Modultest?
Ja, sehr gut, genau.
Das war jetzt nicht so eine
Geschichte. Und dann?
Ja, absteigend.
Richtig. So, und jetzt? Und jetzt gibt es ein Projekt, da komme ich und sage, zeig mir mal die Fehlerverteilung. Und jetzt schaut es so aus. Das sehen Sie als blinder Anfänger, dass das nicht irgendwo ein Problem ist, oder? Das sind Metriken, das heißt Defect Detection Ratio zum Beispiel. DDT. Entschuldigung.
War das nicht gut?
Ja, ist schon lang, ja. Also, bloß als Beispiel, man kann mit Metriken wahnsinnig viel bewegen. Oder Beispiel. So, alles jetzt nicht in den Folien. Also, Sie sind Testmanager und stellen fest, es sind die Testtage. Und die Fehlerfinderate im Projekt geht so. Was bedeutet das?
Die Testabteilung ist richtig schlecht.
Nein, nicht unbedingt. Das bedeutet, Sie sind noch in der Phase, wo Sie jeden Tag neue Fehler finden. Die klassische Kurve eines Projekts, ich mache mein anderes Projekt, geht so. Irgendwann haben Sie die meisten Fehler gefunden. Je mehr Sie testen, desto flacher wird die Kurve. Ja? Wenn Sie so einen Verlauf haben, dann sagen Sie, allmählich kann man mit dem Testen aufhören. Wenn Sie so einen Verlauf haben, so und jetzt hat...
Du hast hier kumulativ dargestellt, also die insgesamte Anzahl an Fehlern.
Ja, genau. So, jetzt folgendes. Die rote Kurve ist jetzt die Anzahl der reparierten Fehler von diesen gefundenen, ja? Es wird ja beim Reparieren auch wieder neue Fehler gemacht. Was würde das bedeuten für Ihre Freigabe als Produktmanager? Ist klar, was es bedeutet, ja. Was würde diese Kurve, also Projekt 2, bedeuten?
Boah.
Jawohl, wir sind auf dem richtigen Weg. Mit so einer simplen Metrik sehen Sie sofort, wo Sie sind. Das ist also zum Wert von Metriken. Okay, also, wichtig ist, was ich sagen will die ganze Zeit, ist, Sie erzeugen Informationen. Die sind verdammt wertvoll und richtig gemessen und aufbereitet können Sie verdammt viel sagen. So, Entschuldigung, da gibt es sogar eine Folie. Also habe ich gerade erzählt.
Also es gibt so Definitionsschwierigkeiten. Wir behaupten, Testen ist auch, wenn ich Reviews mache und Prozessverbesserung mache, aber auf jeden Fall gibt es Softwareprüfungen, Testen, das sind analytische QS-Maßnahmen. Ja? Die wiederum haben zwei Subarten, und zwar statische Prüfungen und dynamische Prüfungen. Das ist jetzt wirklich eine zentrale Folie, das ist so key. Eignet sich auch gut mal abzufangen, würde ich sagen. Statische Prüfung, was bedeutet das? Hier steht es eigentlich. Die dynamische Prüfung ist, ich führe die Software aus und schaue, was passiert. Ja, welche Wirkung hat sie? Und eine typische statische Prüfung wäre ein Code Review. Ja, ich lese den Code durch und schaue, ob ich einen Fehler finde, ob da der Programmierer irgendeinen Fehler reingebaut hat. Ja, beides sind Prüfungen, beides sind Tests. Das, welchen der beiden Tests kann ich sehr früh machen?
Den ersten.
Klar. Bei dem kann ich schon meinen Code reviewen, der muss noch nicht mal fertig sein, ich kann schon Fehler finden. Ja? Für den brauche ich eine ausführbare Software. Also in frühen Phasen würde man mehr Reviews und statische Prüftechniken machen und später in Phasen vielleicht dynamisch. So, was gibt es da? Es gibt in der Luftfahrt Korrektheitsbeweise zum Beispiel. Da kann man nachweisen statt testen, dass die Software funktioniert. Allerdings nur für kleine Software, das ist Logik. Und es gibt statische Codeanalyse. Was ist das? Haben Sie schon mal, wer entwickelt bei Ihnen Software? Okay, haben Sie schon mal mit statischen Codeanalyse?
So nah, sowas, also Metriken.
Genau, so nah. Können Sie für die anderen Teilnehmer kurz erklären, in einem Satz, zwei Sätzen, was so nah macht?
Na, im Grunde schaut man über den Code und schaut über typische Entwicklerfehler, die jeder so macht. Also irgendein Albert irgendwo zuweisen, der später dann vielleicht nicht mehr kommt. Oder da gibt es tausende Regeln nicht.
Das ist nicht so. Nennen Sie eine mal als Beispiel.
Ja, Lines of Code, das ist nicht mehr als 100.000 Lines of Code oder sowas in einer Anwendung gehen sollte. Oder?
Ja, also das ist eine Software, die hat bestimmte Regeln. Wenn man Software entwickelt, gibt es normalerweise in guten Unternehmen, ich denke, das gibt es bei Ihnen, Coding Rules. Haben Sie die schon gesehen? Okay, noch nicht?
Ich mache meine eigenen Regeln.
Also, es gibt so, zum Beispiel sind oft Namenskonventionen festgelegt, dass man Namen in einer bestimmten Weise wählen muss, damit, ja, oder zum Beispiel
Camel Case.
Für Testautomatisierung gibt es ja zwei Arten von Dingen. Der analysiert normalerweise die Feldnamen von Feldern. Ja? Testautomatisierung benutzt das. Wenn man jetzt die Software, die Feldnamen jeweils zur Runtime frei vergeben lässt, findet die Testautomatisierung nichts. Darum sage ich immer meinen Kunden, tut bitte die Anweisung an Entwickler, dass sie Feldnamen von Oberflächenelementen fest vergeben sollen, damit wir uns bei der Testautomatisierung leichter tun. Ja? Zum Beispiel, das wäre eine Coding Rule. Und manche Coding Rules kann diese Programme untersuchen. Ja. Beispiel, wenn ich vorschreibe, dass jede Zeile einen Kommentar haben muss, kann die Maschine suchen nach Zeilen ohne Kommentar. Und sagt mir, hey, rot, 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 kein Kommentar. Banales Beispiel. Ja. Das ist also statische Codeanalyse, dort werden handwerkliche Fehler oder Regelverletzungen untersucht. Da findet man schon eine ganze Menge. Ja. Lint, kennt vielleicht jemand? Standard? Okay, PC-Lin. Strukturierte Verfahren ist dann mit händisch draufgehen und gegenlesen, Review, Inspektion, also als Mensch draufschauen, ob die Anforderung korrekt in Code umgesetzt wurde. Dynamische Prüfungen
sind, was ich schon da erzählt habe, Blackbox, Whitebox testen, Komponententest, Systemtest, Lasttest, Abschalt, alle Formen von Tests. Und es gibt dynamische Analyse-Tools. Also zum Beispiel Memory-Analyse oder Performance-Messung. Wer weiß, was ein Memory-Leak ist? Wissen das alle? Okay. Also Memory-Leak ist ganz banal. Durch irgendeinen Programmierfehler wird der Speicher immer voller, wird nicht mehr weggelöscht. Und irgendwann läuft er über und dann schreibt er ins Leere. Und Sie wissen nicht, was passiert. Ja? Dann, wenn der Speicher voll ist. Und dann gibt es halt Fehler.
Wichtig ist jetzt, aber da müssten Sie, das ist ein Zeitproblem, jede dieser Prüfungen findet wieder eigene Typen von Fehlern am idealsten. Ja? Das würde jetzt zu weit gehen, aber Sie müssen einfach wissen, um manche Dinge herauszufinden, zum Beispiel handwerkliche Fehler, macht man Code-Analyse und damit werden sie aber nie Runtime-Errors rauskriegen, klar. Ja. So, jetzt könnte man einmal durchschnaufen. Ich bin jetzt nicht sehr weit gekommen, aber ich hoffe, es war interessant. Wollen wir das noch kurz machen und dann machen wir eine Pause, im Sacken zu lassen und dann nehmen wir den Ball nochmal auf. Das ist aus dem ISTQB, wo ich schon erwähnt habe, ein sehr prüfungsrelevantes Thema. Also wenn Sie mal diesen ISTQB machen, da wird ständig danach gefragt. Ja. Das ist der sogenannte, das heißt halt dazu, fundamentale Testprozess. Der Testprozess hat unterschiedliche Ausprägungen in verschiedenen Projekten, aber das ist eigentlich immer von der Tätigkeit her gleich. Was macht man am Anfang, wenn man was tut? Wenn Sie ein Haus bauen, was machen Sie? Genau, nicht einfach loslegen, sondern erstmal planen. Gibt es so einen Laserpointer irgendwo?
Oben. Ich glaube, haben die nicht.
Ich springe mal hoch oder ich versuche es. Da oben ist also Planung und Steuerung, ja? Ja. Lamp. Lamp. Also.
Wenn sie gerade angeschaltet.
Also.
Nein. Vorhin. Links. Geradeaus.
Ach, das doch. Gut. Ist ja wurscht. Also, am Anfang planen wir, ja? Was wäre eine typische Planungsaufgabe? Können Sie mir eine sagen? Welche oder zwei, drei Fragen, die man in der Planung klären muss? Jeder eine Frage.
Abgabetermine.
Ja, super, Endtermin. Wann muss ich? Ja, super. Nächste Planungsfrage.
Ressourcen.
Wie viele Ressourcen habe ich zur Verfügung? Habe ich?
Für die Qualitäten.
Ja. Weiter. Was muss ich noch überlegen?
Was ich überhaupt machen soll.
Genau, was ist eigentlich meine Aufgabe? Richtig. Wenn Sie Glück haben, kriegen Sie es gesagt. Wenn Sie Pech haben, müssen Sie es selber überlegen. Noch was?
Was ist die Erwartungshaltung?
Ja. Genau, lauter so Sachen. Eins der banalsten. Was könnte zu einer riesen Koalition von Terminen führen? Wenn Sie den Abgabetermin Ihres Tests haben, was brauchen Sie noch eigentlich, wenn Sie was testen sollen?
Wann es beginnt, wann überhaupt?
Richtig, und was brauchen Sie, damit es beginnen kann, wenn man jetzt in der Praxis...
Eine finale Version.
Vielleicht noch nicht die finale, aber die Software muss überhaupt vorhanden sein. Weil was hilft es Ihnen, wenn Sie planen, sagen wir, Sie haben 8 Wochen Zeit und die Software ist erst nach 6 Wochen da, dann haben Sie noch 2 Wochen Zeit, das ist ganz was anderes. Ja, also solche Sachen muss man berücksichtigen in der Planung. Dann, wieso ist das so ein komischer Balken hier, die Planung und Steuerung?
Weil die Planung und Steuerung, die ändert sich immer fortwährend des Projektes.
Genau, Sie müssen ständig schauen, stimmt die Planung noch? Und wenn es nicht mehr stimmt, kontrollieren, steuern und dann gegebenenfalls umplanen. Deswegen ist das so ein komisches, umgedrehtes L-Element und darum was Planung und Steuerung. Also von den verschiedenen Rollen beim Testen, Testdurchführer, Testspezifizierer, Testmanager, Testautomatisierer, was glauben Sie, wer macht die Planung und Steuerung?
Testmanager.
Richtig, genau. Das ist die Aufgabe des Testmanagers. So, wir gehen nach der Pause ins Detail. So, also ich weiß jetzt, was ich tue. Ich habe die Ressourcen, ich habe die Testumgebung, ich habe das Testobjekt. Ist alles geplant, dann lege ich los. Was passiert als nächstes? Steht da, was könnte das bedeuten, Analyseentwurf?
Ich designe die Testcases anhand der Vorgaben, die ich habe.
Hätten Sie dasselbe gesagt?
Testkatalog.
Gut ist jetzt ein Begriff, der mir so nicht bekannt ist. Ich glaube, in meiner Sprache würde es Testspezifikation heißen, oder? Okay, genau. Also, Sie haben einzelne Testcases, er meinte die Gesamtheit der Testcases. Ganz genau. So, was passiert dann?
Dann arbeiten die Drohnen los. Ich meine die Mitarbeiter.
Die Tester führen die Tests durch, ganz genau. So, was ist jetzt das da?
Bewertung der Kritikalität und des Risikos, wenn Fehler gefunden werden.
Nochmal genau der letzte Satz.
Falls Fehler gefunden werden, müssen die bewertet werden.
Mhm.
Würde ich jetzt mal sagen.
Okay.
Obwohl, nee, ja.
Nee, passt schon.
Ja. Also
würde auf jeden Fall eingestuft werden anhand der Ausgangssituation. Also
ja, das ist aber laufender Job. Warum steht hier Bewertung von Ausgangskriterien? Ich male mal einen Prozess auf. Immer.
Das ist ein schöner Unterschied, schon Berater und Dozenten zu sehen. Also wie Berater und wie Dozenten ihre Vorträge halten.
Können wir in der Pause noch diskutieren? Ich
kann sagen, ich will auch was.
Also folgendes, es ist ein Prozess, da passiert irgendwas. Können Sie einfach im Leben mit dem Prozess loslegen? Also Beispiel, Prozesssuppe essen. Können Sie immer Prozesssuppe essen, einfach loslegen?
Also dann muss er definiert werden, dann muss er gelernt werden und dann kann ich loslegen.
Ich meine es viel banaler. Also ich brauche Suppe, ja.
Also wenn meine Definition fertig ist, dann lege ich los mit oder ohne Suppe.
Keine Jugendsuppe.
Worauf ich hinaus will, ich brauche oft, damit ich das überhaupt tun kann, Eingangsvoraussetzungen. Also für den Beginn des Tests zum Beispiel eine Eingangsvoraussetzung ist, die Software muss vorhanden sein. Ja? So, und wir haben ja im Testen das Problem, wann höre ich auf? Und das heißt, damit ich aus dem Prozess rauskomme, in beenden kann, was brauche ich? Ich meine, das steht da. Ausgangskriterien. Ich muss sagen, dann und dann kann ich aufhören. Ja? Und damit es nicht ungeplant ist und ich immer völlig rumhample und mein Manager nicht erklären kann, warum ich jetzt nicht aufhöre oder aufhöre, definiere ich mit meinem Manager zusammen Ausgangskriterien. Das heißt, wenn ich 90% Anforderungsabdeckung erreicht habe, dann ist mein Job getan.
100% Anforderungsabdeckung. 90% von.
Kann man auch drüber reden.
Wer beweist mir das denn? Also ich. Tester können mir das ja sagen, die haben ja auch ein Limit, also ein Zeitlimit, sagen wir mal 3 Wochen und dann merken sie, oh scheiße, jetzt haben wir eigentlich doch nicht so viel getestet oder sind jetzt nicht zu, aber die 3 Wochen müssen jetzt gehalten werden und die sagen jetzt mir einfach, die 85% sind jetzt erfüllt. Wie kann ich das denn nachvollziehen oder wie kann ich das...
Also es gibt 2 Arten. Es gibt Tools, in denen Sie das eintragen, die spucken so einen Bericht, wo Sie sind vollautomatisch aus. Da gibt es so Management, Balance, Scorecard, Zeugs, also irgendwelche.
Ich glaube, er meint, was, wenn Sie es faken.
Naja, da muss ich fast, um ein falsches Testresultat gut einzutragen, muss ich schon fast genauso viel Arbeit investieren. Also, ich rede jetzt mal, dass die Menschen ehrlich sind. Die andere Möglichkeit, wenn man kein so ein Tool hat, muss man eine Excel-Liste mit einer Anforderung führen und jeweils so ein Testdatum, Tester, Testergebnis. Und dann kann ich ja in Excel schauen von 100 Zeilen und 98 ausgefüllt oder so.
Das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, ist, wie man seine Testfälle strukturiert und aufteilt. Wenn man also einen großen Testfall hat mit einzelnen Komponenten, die ziemlich viele Komponenten laufen positiv durch, dann habe ich im Endeffekt ein besseres Ergebnis, als hätte ich einen großen Testcase, der ein Gesamtergebnis hat von 0%.
Absolut richtig. Ideal wäre es deshalb, wenn Sie gleich granulare, also eine gleiche Granularität haben. Genau, absolut richtig. Aber was ich sagen will, am besten ist, also jetzt nehmen wir mal einen folgenden Fall, Safety Critical, Kernkraftwerk oder Seilbahn, irgendwas, was richtig schief gehen kann. Und jetzt sind Sie der Tester, ja? Und jetzt sagen Sie 3 Wochen aus oder jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt gehe ich baden. Ich höre jetzt das Testen auf. Wenn jetzt ein tödlicher Unfall ist, wird man zu Ihnen kommen und sagen, warum haben Sie das Testen aufgehört? Was ist dann Ihre Antwort?
Ich wollte baden. Überstundenmacher.
Überstunden.
Egal, was Sie sich zurechtgelegt haben, Sie haben immer Stress. Weil es ist immer falsch. Deshalb, mein persönlicher Rat in so einem Fall, Sie lassen vom Manager unterschreiben, dass Sie mit 80% Anforderungsabdeckung fertig sind. Das ist Ihre Metrik. Wenn Sie die 80%, also ich rede jetzt nicht von Unehrlichkeit, sondern ich rede von echten 80%, Sie haben die erreicht, dann können Sie aufhören. Und wenn Sie es nachhören können, kann sogar beim tödlichen Unfall der TÜV zu Ihnen kommen,
dann zeigen Sie, schauen Sie, hier war meine Prozessanweisung vom Unternehmen, 80% war die Vereinbarung, habe ich erreicht. Dann sagen wir, danke für die Information und gehen zu Ihrem Manager und sagen, warum hast du 80% definiert? Dann hat der das Problem. Aber Sie sind raus und deshalb rate ich mit solchen Projekten solche sauberen Tests aus. Und selbst nicht sicherheitskritisch, welche Bankensoftware, also keine tödlichen Unfälle, sondern die Bank verliert, weil irgendwelche Aktienhandelsmist schiefgegangen ist, Millionen, dann kommt man natürlich in die Entwicklungsabteilung, warum war der Fehler drin oder so, oder wieso wird es nicht, dann sagen Sie ja, man hat definiert das Budget nach 2 Wochen und hat man auf Management gesagt, die Metrik und dann ist gut. Wenn Sie die Metrik dann nicht erreichen, ja, ist auch nicht schlimm, dann gehen Sie jetzt zum Manager und sagen, schauen Sie, wir haben das definiert, aufgrund der Probleme haben wir nur 60% erreicht. Ich bräuchte jetzt, um 20 weitere, bräuchte ich 5 Mannwochen mehr Budget. Ich weise darauf hin, dass es ein Risiko darstellt, nicht zu testen. Ja? Entweder kriegen Sie von Ihrem Manager dann die 5 Wochen, um die 80% zu erreichen, oder er sagt, na, rechtzeitig rauszukommen ist mir lieber, das Risiko nehme ich. Ja, mit Metriken haben Sie ein gutes Leben, weil, ja, egal, Sie können immer argumentieren. Sie müssen nur zu Ihrem Manager gehen und sagen, haben wir nicht erreicht, weil, und ich empfehle dieses, und dann sind Sie sauber. Und das nennt man Ausgangskriterium. Damit übernehmen Sie keine Verantwortung, sondern ich rate dazu, in der Planungsphase diese Ausgangskriterien zu definieren. Und dann brauchen Sie nur noch messen und beweisen, dass Sie sauber sind. Und dann ist gut, dann können Sie aufhören. Was natürlich, ich habe es vorhin erklärt von dem einen Typen, der mir gesagt hat, ich mache alles richtig, nur meine Testreports verstehen keiner. Ja, blöd. Das ist der formale Abschluss Ihrer Arbeit. Das ist Ihr Produkt dann. Der Bericht mit den Testfällen, den durchgeführten Testfällen, also es funktioniert, und die Fehler, die nicht funktionieren. So, und jetzt gibt es noch eine Phase, Abschluss. Was ist denn das? Wer kann sich vorstellen, was man in der Abschlussphase macht? Wir haben doch unseren Bericht schon geschrieben. Wir sind doch fertig. Eine Ahnung? Ich frage mal jemand anders. Wer von denen, die noch gleich dann, hat einer eine Idee, was macht man in der Abschlussphase? Von denen, die sich noch nicht gemeldet haben. Ich schaue sie jetzt an. Was macht man in der Abschlussphase? Eine Idee? Was könnte das sein? Irgendjemand anders?
Feedback oder irgendwas?
Ja, das geht in die richtige Richtung. Genau.
Man bringt das Endprodukt an den Kunden, beziehungsweise man stellt es online, um Feedback für das Produkt zu erhalten.
Das muss man tun, aber das hat mit dem Test nichts mehr zu tun.
Ich meinte ja auch einen Abschluss.
Also Feedback ging genau in die richtige Richtung. Also stellen Sie einer eine Projektorganisation vor, ja? Ich nehme an, Projekt A, und ich habe keinen Testbericht und ich brauche ein Template. Ich habe solch ein tolles Template für einen Testbericht. Andere Menschen im Unternehmen legen mit einem neuen Projekt los, stellen fest, sie haben kein Template für einen Testbericht. Was machen die? Template für einen Testbericht. Und C genauso. Deshalb, in einem guten Unternehmen, ja, nachher nach dem Unternehmen also schaut, was sind die Lessons learned, was können wir besser machen, Feedbackrunde, was können wir jetzt aus dem, was wir produziert haben, so aufbereiten, anderen zur Verfügung stellen, dass die besser arbeiten können, weil der hätte natürlich gern ein Template für einen Testbericht, weil das kostet 2 Mannwochen, das zu machen. Und der auch. Und das wäre doch besser, das geht so. Also diese Lessons Learned Feedback Phase. Anderes Beispiel, Sie haben jetzt die Testergebnisse und in 14 Jahren irgendwann stürzt ein Flugzeug ab. Was passiert? Natürlich für die Testergebnisse sehen von damals. Das heißt, Sie müssen alles sauber archivieren und so abspeichern, dass es andere wiederfinden, dass es auffindbar ist, dass die Medien so sagen und solche Sachen. Das ist dann die Abschlussphase. Deswegen ist die drin. Eine nicht lernende Organisation ist ineffizient. Und wenn Sie jeder nur für sich im Projekt denkt, dann ist das Unternehmen zum Untergang verurteilt. Weil es funktioniert nicht. Es wird nicht besser. Jedes Projekt läuft gleich scheiße dann. Ja. Okay, das ist grob so, sind die 5 Phasen des fundamentalen Testprozesses.
Also wenigstens das sollten Sie, wenn Sie mal mit Tests zu tun haben, Ihr Unternehmen hinkriegen, zuerst planen, dann spezifizieren, nicht einfach loslegen und testen, erst dann durchführen, dann sauber abschließen und am Schluss noch diese Schlussphase mit Lessons learned. Ja, das ist die Basis dessen, was wir tun sollten vom Prozess her. Okay, passt das? Machen wir eine Pause?
15 Minuten normal, also wenn das auch für Sie passt.
10 Minuten? Damit wir. Oder wollt ihr 15 Minuten? Ist mir wurscht.
Also jetzt ist 10 Minuten vor 8 wieder hier.
Ich muss weg.
Ich finde das ein bisschen blöd.
Ich dachte, du wolltest gerade sagen, Eifersucht, aber okay. Du bist dann auch nicht mal so.
Ja, hier, weißt du, ich lese, also bisher habe ich es nach dem Grundsatz gemacht. Ich werde da.
Ja. Brauchst du einen Euro?
Ja, der Witz ist, wir haben nicht nur so scheiß Automaten, wir sehen da was uns. Wir müssen runter, musst du hier vorbei, musst du da mit so einem Automaten.
Ja, das schaffst du die Zeit mal nicht, aber dann kannst du das machen.
Was ist denn?
Das letzte, was noch?
Ja.
Zwischen Tankstelle, was ist denn?
Was schon? Du kannst ja helfen an der Referenz nicht, das ist schrecklich. 75 Quadratmeter, egal wie hell. Gut, der Rest mit der Frau ausgehen, hast du das gewusst?
Sag mal,
ist Pflichtlektüre.
Porno-Keller.
Gleich in die Gegend. Aber ganz ehrlich, das ist auch das ist dann schon mal erzählt, wie
Autsch.
Das ist schon drauf.
Und du wohnst auf dem Dorf.
Ja.
Das sind ja so viele andere.
zum Überraschen steht, aber
wir haben geguckt, acht drauf, dass das dicke, also dass die Anschlüsse ordentlich und robust ausschauen, sonst sind da 50 Amp. Also Miltek muss halt aufpassen, weil die bauen sehr viel Scheiße. Wie gesagt, passen noch ein bisschen da wieder.
Ich glaube, das Tech-Studio
macht das und
es geht Tech-Studio.
Ja, bevor es dreimal kommt. Also, ist da die Frage. Ja. Aber das habe ich mal gut, das kann kein Punkt. Das ist noch zwei. Das ist der Punkt. Das
ist ja Dings. Das Programmieren
ist
das andere.
Das
Paket ist der Punkt. Das hat bei einer anderen, wenn einer zustimmt, das nicht gepasst hat. Aber ich glaube, der hat zu blöd sein Ding abzuhören. Weil
das ist ja ein Rassismus,
also deins ist 1,20. Ja. Weil du hast immer so eine Situation, dass die Gesamtlänge so lang ist. Du hast halt vorne noch einen Polster oben, hast einen Meter, hinten Polster, hinten Polster, hinten Polster, hinten Polster. Weil du nicht. Ja, das ist jetzt hier schon, das passt. Ja, nee, doch, passt nicht. Und wenn die Meter aufgehalten wird, das ist meine Fischer aus.
Das
sind
2 Jahre über das Studium
hinaus. Genau. Ja, also kommt wahrscheinlich auch so nichts, aber. Ja, nein, warum nicht? Vielleicht fühlt man sich auch
alles schon.
Also, Feldmöser ist aber wirklich nichts dran, wir haben nichts.
Es gibt aber noch ein paar Sachen, die wir schon vielleicht sogar ein
Mal.
Und
26 bin ich Engler und 90 bin ich am Schreiben. Also, der ist mal eng.
Ja,
das
ist
eigentlich
allgemein jetzt unbegrenzt. Du bist nicht mal 12 Mal.
Sieht ein bisschen blöd aus, weil das Thermos anders ist, aber klar. Und pass auf, es ist ausverkauft, das heißt, es soll das Warten sein, sagt die Lieferung.
6480 darfst du, bist ja geteilt 2.
Das ist doch
Das ist doch nicht so.
Okay, jetzt im Euro, scheiße, ja, nochmal. BW-Parker. Also BW-Parker muss nicht original heißen, das ist das Ding. Das verkauft viele Sachen als BW, weil es halt einen Formfaktor hat. Aber muss man nachkommen, das Original ist erstmal rein.
Am Kfz gebracht ist er?
Ja, das ist meistens früher, deswegen sage ich, weil die braucht das, das Original-BW, aber die. Die sagt man schon immer ganz gut.
Wir hatten ja eigentlich für euch Ex Machina gefunden. Ex
Machina?
Ja, genau.
Nee. Ich habe ihn noch nicht empfohlen. Ich habe noch nicht gesehen. Ich da.
Der ist gut, ja.
Dankeschön. Da hat original das erstmal passt. Und das 8% Baumwolle ist auch ein bisschen leid. Wenn die nachmachen, dann
das. Sagen wir mal.
Okay, alle da?
Alle da.
Dann geht's weiter. Übrigens, wer sich dafür interessiert, man kann diese, also wenn Sie sich für das Thema Qualitätssicherung interessieren, man kann dieses Buch studieren, ohne dass man einen Kurs macht, es durchlesen und die Prüfung könnte man, also ist die QB Foundation, also könnte man nur durch das Studium dieses Buches schaffen. Also wenn Sie da in die Richtung vertiefen wollen, ich lasse es mal erstmal so stehen, wer den Titel abschreiben will, das ist eine super Basis dann. Ne? Das meiste, was ich gesagt habe, steht drin und erläutert sich. Ne?
Kilo Linz.
Oh, das ist ganz schlecht. Also das ist wirklich das, was zur Prüfung führt und was ein Standardwerk eigentlich vom Testen. Der Thilo Linz ist jetzt zufällig mein oder Spülner vielleicht.
Vielleicht haben Sie es Bescheid gemacht.
Spülner? Ah ja, es steht drin. Spülner und Linz im Literaturverzeichnis. Okay. 185 Euro, glaube ich.
Ah, das ist ja wahrscheinlich besser.
Ja, aber Achtung, nicht auf die leichte Schulter nehmen, 20-30% Durchfallquote. Also das Multiple Choice muss man schon richtig gut gelernt haben. Das ist wichtig. Nochmal, Entschuldigung?
Weniger als Management Basic.
Achso.
Erstsemester.
Okay.
Erstsemester.
Das gehört jetzt nicht hierher, aber ich war in der Fachschaft Elektrotechnik und wir haben damals, wo ich studiert habe, dem mit der höchsten Durchfallquote immer das goldene Sieb überreicht. Da waren viele, zusammen mit der Süddeutschen, da waren viele Professoren dann stolz, wirklich stolz. Und in meinem Jahr war es technische Mechanik 80% Durchfallquote für Elektroingenieure, völliger Schwachsinn. Okay, wollen wir weitermachen? So, jetzt, also nochmal wiederholen. Warten Sie, ich mache mal schnell. Welche fünf Phasen, schauen wir, ob das im Kopf hängen geblieben ist, des fundamentalen Testprozesses gibt es? Wie legt man los? Wie heißt die erste Phase?
Planung.
Fast. Steuerung. Was fehlt noch? Planung und Steuerung, genau.
Also PS.
Genau. Was kommt dann?
Analyse und Erstellung. Analyse und Erstellung.
Analyse ist schon mal ganz gut. Also das ist die Testspezifikationsphase. Was kommt dann? Klar, wenn man die Testfälle spezifiziert hat. Durchführung, Realisierung. Und wer jetzt nachschaut, der kriegt sonst auch den Fehler. Was dann, wenn man die Tests realisiert hat?
Bewertung.
Genau. Auswertung. Und dann am Schluss? Der Abschluss, wo man nochmal Lessons Learned macht. Ja. Also das würde ich dringend empfehlen. So, wir haben gesagt, bei jedem Prozess gibt es einen Output sozusagen, wann darf man raus, und es gibt bei jedem Prozess normalerweise auch sogenannte Deliverables. Wer hat das Wort Deliverables schon mal gehört? Das sind die Erzeugnisse des Prozesses. Ja. Also hier vor allem dann die Enderzeugnisse. Und was sollte man jeweils im Prozess, das gehört jetzt dazu, was ist das Deliverable, sozusagen das Endergebnis der Planung? Also steht da, aber überlegen Sie mal, ohne was, wie würden Sie die Planung dokumentieren? In einem
Konzept?
Richtig. Genauso heißt es
in einem Testkonzept. Das Interessante auf Englisch heißt nicht Test Concept, aber Test Plan.
Der hatten Sie gerade kurz erwähnt.
Ja. Das Blöde ist, der Testplan auf Deutsch ist der Projektplan des Tests. Also da muss man aufpassen, weil auf Englisch heißt der deutsche Testplan, das Test Project Plan. Ah, egal. Warum steht hier Master Test Konzept? Wer könnte sich jetzt das denken? Gibt es eine Auflösung? Warum gibt es unter Umständen auch in einem größeren Projekt, ich gebe einen Hinweis, ein Master-Test-Konzept? Wer weiß es? Haben Sie eine Ahnung?
Ja, ich würde sagen, Master-Test-Konzept ist...
ist nicht ganz einfach, die Auflösung.
Richtig. Ein Testfall, der das, den gesamten Prozess abdeckt und der immer in Regressionsschritten für die nächsten Releases...
Regressions ist schon ganz... Also, ich habe ja gesagt, es gibt im... Testprozess wirklich beim Modultest, Softwaretest, Systemtest, Abnahmetest. In einem umfänglichen Projekt kann man sich überlegen, ob man pro Teststufe gibt es oder vielleicht eigene Teams mit dem eigenen Testmanager und der eigene Testmanager, Softwaretest oder Systemtest, nehmen wir mal den, das ist vielleicht so umfangreich, dass man Systemtest in einem eigenen Testkonzept plant und beschreibt. Und das Master-Test-Konzept beschreibt dann übergreifend, was insgesamt wichtig ist und delegiert die Details an die einzelnen Testkonzepte. Also es gibt ein größeres Projekt, vielleicht ein Master-Test-Konzept. Wir nehmen generell das Tool Test Director für Testmanagement-Aufgaben und Backzimmer für Fehlermanagement. Das gehört vielleicht nicht in jedes einzelne Testkonzept. Aber wie im einzelnen Teststufe getestet wird, gehört vielleicht in ein Testkonzept-Systemtest. Und deswegen kann es bei größeren Projekten auch sein, dass man overall erstmal ein Master-Test-Konzept macht. Dann, was ist das der Output der Testspezifikationsphase? Also Analyse und Entwurf ist logisch. Die Liste der Testfälle. Na? Also Testspec. Dann in der Durchführung, das ist jetzt ganz wichtig, sagen Ihnen Testdaten irgendwas? Wozu brauche ich Testdaten?
Eine Eingabewertung.
Richtig.
XML-Files oder was auch immer.
Ganz genau. Also ich könnte ja eine Banküberweisung testen, ja? Wer hat schon mal Geld überwiesen hier? Also, was brauchen Sie als Testdaten dafür? Welche Testdaten gibt es bei einer Überweisung?
Eine Kontonummer, eine IBAN, Brennungszweck, Betrag und vielleicht einen Absender.
Genau. Nehmen wir mal den Betrag als Testdatum. Der Testfall lautet also abstrakt Überweisebetrag, ja? Das ist hier Testspezifikation, laut unserer Lehre. Wenn Sie den jetzt durchführen, müssen Sie sich überlegen, was müssen Sie sich überlegen? Wie viele Testfälle mache ich? Also, welche Beträge teste ich jetzt, ja? Und Standard EC hat 400 Euro Limit für Überweisung und keine Ahnung, was Sie für ein Limit. Was haben Sie für ein Limit?
5.000.
Boah! Ey, muss ich mal. Also 5.000. Es ist völlig klar, dass. Welche Testdaten könnte es dann geben?
Naja, von 0 bis 5.000.
Ja, also das System sollte sich bei Eingaben von 6.000 anders verhalten wie bei 5.000, richtig? Mhm. Und genau das muss man überlegen. Und in dieser Realisierung müssen Sie dann konkret, also spätestens jetzt, konkret die Testdaten festlegen, mit denen Sie operieren. Ja? Testspezifikation ist Überweise, Betrag und jetzt müssen Sie sagen, Überweise 5.000, Überweise 5.001. Ja? Sollte zwei unterschiedliche Reaktionen des Systems hervorrufen. Gut, das heißt, ich fange jetzt an, und nochmals, aber das wäre jetzt zu kompliziert. Ich kann ja die Testfälle in unterschiedlichen Reihenfolgen durchführen, ja? Wenn ich einen Robustheitstest mache, der das System wahrscheinlich kaputt machen wird, wann führe ich den durch? Am Anfang oder am Schluss? Banale Frage. Am Schluss natürlich. Weil, wenn das System kaputt ist, schlecht für die anderen Testfälle, ja? Deshalb muss man das in eine gewisse Reihenfolge bringen. Wenn ich automatisiere, dann brauche ich Testskripte, brauche Testprotokolle als Testergebnisfeststellung, auch wenn kein Fehler vorkommt. Fehlerberichte und so weiter und so weiter. Und das Ergebnis dieser Phase, Bewertung und Bericht, ist logischerweise was? eine Zusammenfassung an den Manager, so und so viele Tests durchgeführt, Abdeckung erreicht, Metrik, bla 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 bla, diese Fehler gefunden. Empfehlung nicht freigeben, zum Beispiel. Sowas ist das da. Das heißt, wir erzeugen den Prozess diese Ausgaben, diese Ergebnisse. Klar? Hier der Hinweis stimmt, in der Praxis ist es so, dass bei einem Fehler vielleicht die Software repariert wird, dann durchlaufen wir Teile dieses Prozesses neu. Das ist also nicht immer so sequenziell, sondern iterativ wiederholen teilweise. Also nicht ganz so sauber sequenziell. Ja? Jedes Projekt ist anders und das steht in dem Rot drunter. Irgendwer hat immer vorher gesagt, das hängt vom Projekt ab. Das stimmt. Also gewöhnlich ist es nötig, Ausprägung und Reihenfolge dieser Hauptaktivitäten jeweils dem zu testen System oder dem Projekt anzupassen. So, jetzt nochmal ganz schnell testen. Definition ist der Prozess, ein Programm auf systematische Weise auszuführen, um Fehler zu finden. Das ist dynamische Testen. Das Ziel des Tests ist normalerweise Fehler zu finden, ja? So. Testen ist aber auch, hat immer Stichprobencharakter. Wir können nie alles testen. Ja? Ich will es jetzt nicht vorlesen. Wichtiger Merksatz, testen ist ein statistischer Prozess. Ich kann nie alles testen. Ein vollständiger Test, eine vollständige Absicherung, dass was nicht funktioniert, ist nicht möglich. Ein Test kann Fehlerfreiheit nicht garantieren oder nachweisen. Wenn Sie sagen, Sie können als Tester nur sagen, ich habe bis jetzt keine Fehler gefunden. Sie können nicht sagen, es sind keine drin. Ja, das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Bitte.
Aber was kommt dann zurück? Ich habe bis jetzt keinen Fehler gefunden. Machen Sie keinen guten Job. Ich meine, das ist doch das Ziel, Fehler zu finden.
Sie können dann sagen, ich habe die Risiken analysiert und meiner Meinung nach haben wir die Hauptrisiken abgetestet. Oder Sie können sagen, von 100 Anforderungen haben wir 80 getestet und diese 80 Anforderungen mit den Randbedingungen, wie wir getestet haben, funktionieren. Sowas sind Aussagen, die richtig sind. Aber zu sagen, es sind keine Fehler drin, weil ich keine gefunden habe, dann sind Sie kein Tester, haben Sie keine Ahnung von der Materie. Das würde ganz schlecht sein. Okay. So, und vorhin habe ich noch über Prozessverbesserung gesprochen. Das ist jetzt diese Definition, der Prozess, der aus allen Aktivitäten des Lebenszyklus besteht, sowohl statisch als auch dynamisch. Also ein Review, ein Code Review ist nach dieser Definition auch ein Test. Selbst wenn er statisch ist. Das sind die Planung, Vorbereitung, Arbeitsergebnisse befasst. Ziel des Prozesses ist festzustellen, dass das Produkt den Anforderungen genügt, dass es den Zweck erfüllt und eventuelle Fehlerzustände zu finden. Also ist jetzt Definition, zeigt aber ein bisschen, wo wir sind. Und jetzt habe ich vorher auch schon lang und breit darüber geredet, über diese, Sie erinnern sich an das Optimum, das Betriebswirtschaftliche. Da gibt es einfach eine Definition, das müssen wir wissen. Es gibt die Möglichkeit, menschliche Fehlhandlungen zu begehen, also ein Error zu machen oder ein Mistake. Ein Mistake ist, wenn der Programmierer einen Fehler macht. Ja? Die Folge eines solchen Fehlers im Programm ist der Fehlerzustand. Das ist genau, was mich einer gefragt hat. Aber was passiert? Es kann ja sein, dass der Fehler gar nicht auffällt. Ja? Der innere Fehler, so sagt man, oder auf Englisch Fault, Defect, Bug. Das ist der Fehler, der in der Software drin ist. Sie erinnern sich, Sibirien, Auto hat einen Fehler, aber fällt nur auf bei minus 50 Grad. Der Fehler ist drin. Es ist ein Fehlerzustand. Aber er möglicherweise fällt er nie auf. Erst wenn man nach Sibirien geht, dann gibt es die Fehlerwirkung, also Englisch Failure. Ja? Ein Fault ist drin, kann aber möglicherweise nie ein Failure ergeben. Ja? Sie wollten was fragen?
Ja, aber das Beispiel wäre jetzt eigentlich kein Defekt, weil das Auto so konzipiert wurde, also gebaut wurde, wie es ja ursprünglich designt
worden ist. Das ist jetzt ein super Einwurf. Wenn in der Spezifikation steht, dieses Auto soll nur in Afrika eingesetzt werden, dann ist es scheißegal, ob es bei minus 50 Grad nicht funktioniert. Ganz genau.
Man kann das Ding auch in den Weltraum schießen, das ist natürlich nicht luftdicht. Ich meine, so wurde es nie designt. Also das kann man mit allem, man kann es hochblasen, das geht immer.
Ja, aber...
Ja, das stimmt ja.
Die klassische Frage kommt ja noch dazu. Manchmal sagt man ja, also zum Beispiel, Sie wissen,
Produkte sind heutzutage absichtlich so designt, dass sie genau am Ende der Garantiezeit kaputt gehen. Ich sage das jetzt zu zynisch, aber das ist teilweise so. Also ist die Frage erlaubt, is it a bug or a feature? Das ist tatsächlich öfters die Frage. Okay, aber Sie müssen unterscheiden zwischen bei Software, das ist der Unterschied eben zum Maschinenbau. Software kann Fehler enthalten, die müssen aber nie, also wenn ein Teil ausfällt, verschlissen ist, dann geht die Maschine kaputt in der Hardware. Jetzt eine Frage mit einem Code Review. Welche von den zwei Fehlern finde ich? Oder fangen wir einfacher, welchen finde ich nicht?
Also bei einem Code Review kann ich den dritten schon gar nicht finden.
Richtig. Durch ein Code Review können Sie nur Faults finden, Defects, aber keine Failure, weil natürlich wurde die Software nicht ausgeführt. Ein Failure kann erst auftreten, wenn die Software tatsächlich läuft und ausgeführt wird. Erinnern Sie sich, ich habe gesagt, mit verschiedenen Methoden kann man verschiedene Arten von Fehler finden. Das wäre banal. Also mit einem Review kann ich nur solche Fehler finden, nicht solche. Wenn ich die Software ausführe in der Laufzeit, was kann ich dann finden? Logischerweise solche, aber wenn ich einen solchen gefunden habe, finde ich auch den, weil der natürlich zugrunde liegt. Ja. Okay. Jetzt, was ist ein Fehler oder ein Mangel? Ich glaube, Sie hier wollten es ein bisschen andiskutieren. Ein Fehler, also wenn wirklich was fehlerhaft ist, die Nichterfüllung einer Anforderung, beziehungsweise eine Abweichung zwischen Ist-Verhalten und Soll-Verhalten. So, und jetzt sind wir bei Diplomatie des Testers. Wenn ich als Tester einen Fehler finde und ich kommuniziere mit dem Entwickler, was sage ich ihm?
Nur schlechte Arbeit geleistet.
Super diplomatisch, genau richtig. Nee, das sagen wir nicht, ist klar. Was sagen wir?
Ich habe eine Abweichung der Vorgaben gefunden.
Genau. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen blöden Testfall geschrieben, der immer einen Fehler findet, weil Sie es nicht verstanden haben, wie die Software funktioniert. In Wahrheit ist es gar kein Fehler. Wenn Sie jetzt zum Entwickler gehen und so, ich habe einen Fehler von dir gefunden, und der weist mir danach, dass ich die Software nicht verstanden habe, das kann ich noch zweimal machen. Wenn ich es dann das dritte Mal sagt, der macht, dann sagt er, den brauche ich nicht ernst nehmen, der hat eh keine Ahnung. Ja? Ich muss erst mal sagen, ganz diplomatisch, richtig, nicht ich habe einen Fehler von dir gefunden, sondern ich habe eine Abweichung zwischen dem, was ich als Sollverhalten mitbekommen habe und dem tatsächlichen Verhalten festgestellt. Hilf mir mal herauszufinden, ob es ein Fehler ist. So ist die richtige Sprache. Weil wenn Sie es anders tun, sind Sie sehr schnell unbeliebt und Sie müssen die eigenen Fehler, die Sie möglicherweise beim Testen machen, mit eliminieren. Jo.
Von welchem Dokument würden Sie das Sollverhalten ableiten? Vom Pflichtenheft, Lastenheft oder Fachkonzepten? Also das ist bei uns immer so die Diskussion.
Jetzt mal für alle, ist bekannt, Pflichtenheft, Lastenheft? Ich bringe es auch immer durcheinander. Pflichtenheft ist das, was der Kunde wünscht, und Lastenheft ist das, was der die Software erstellt, tatsächlich ausführen muss. Richtig?
Ja, Lastenheft ist der es beauftragt, der macht eine grobe Spezifikation. Pflichtenheft ist dann...
Ah, Entschuldigung, genau andersrum. Sehen Sie, ich bringe es auch immer durcheinander. Also nochmal, wir einigen uns drauf. Pflichtenheft ist das, was der Auftraggeber definiert. Lastenheft ist das, was der Auftragnehmer für sich akzeptiert hat. Korrekt?
Der Kunde schreibt das Lastenheft, der Auftragnehmer...
So hätte ich gesagt. Er hat es jetzt genau andersrum gesagt.
Der Kunde schreibt ein Lastenheft und daraus erzeugt der Dienstleister Pflichtenheft.
So hatte ich es aber zuerst gesagt, oder?
Ja, ich habe es nur falsch verstanden.
Okay, gut. Ist ja egal. Also wir wissen es. Kunde schreibt Lastenheft, Auftragnehmer, Implementierer schreibt für sich das Pflichtenheft.
Wikipedia schon zu.
So, und jetzt war die Frage, was ist die Basis? Ich sag mal, eigentlich gibt es normalerweise in so einem Fall auch einen Vertrag. Und der Vertrag referenziert ja auf ein Dokument. Da ist definiert, was der Vertragsleistende tun muss. Wenn da drin steht, es ist ja jetzt offen, wenn es der Auftrag Geber durchsetzt, dass sein Dokument zählt, dann kann der Auftragnehmer gern für sich irgendwas definieren. Wenn im Vertrag drin steht, dieses sind die Anforderungen, also ich antworte, die Anforderungen zählen. Das Dokument, wo die Anforderungen gültig beschrieben sind. Ja, der Auftragnehmer schafft es ja im Vertrag vielleicht zu sagen, mein Dokument gilt, ich liefere dir das. Ja, dann wird gegen das getestet.
ist also Definitionssache vom Projekt.
Ja, also ich würde es mal abstrakter formulieren, weil es Definitionssache ist. Die gültigen Anforderungen, das ist die Basis, gegen die ein Tester testen muss. Ja? Es gibt Projekte, da gibt es gar keine Anforderungen, sondern da haben Sie zum Beispiel nur die Bedienungsanleitung als Basis. Oder noch schlimmer, Sie haben eine Legacy-Anwendung, wird abgelöst. Die Anforderungen vom Legacy sind längst verloren. Die einzige Anforderung, das neue System muss sich wie das alte verhalten. Bleibt dir nichts anderes übrig, als jeden Use Case mit dem alten System durchzuführen, schauen, was ist die Systemreaktion
also
und das neue. Ja, im schlimmsten Fall ja, weil woher wissen Sie, wer definiert, ob das alte System jetzt gerade einen Fehler hat oder nicht? Ich meine, wenn Sie einen Verdacht haben als Entwickler, dass das gerade ein Fehler ist, würde ich natürlich den Auftraggeber fragen: Hören Sie mal, ist das so korrekt? Soll das System wirklich so funktionieren? Wenn der dann sagt: Hören Sie auf, ich weiß es gar nicht, implementieren Sie erstmal Gleichheit, dann ist das die Speck. Ja? Also Fehler, ganz wichtig, ist die Nichterfüllung einer festgelegten Anforderung und für den Tester erstmal, er muss sich sagen, was ist die Sollreaktion, die ich erwarte und dann, oh, passt nicht, das System verhält sich anders wie das Erwartete. Vielleicht haben Sie die Sollreaktion falsch verstanden. Also ganz wichtig, Diplomatie, erstmal vorsichtig. Dann könnte es ja auch noch sein, Testautomatisierung, ja, Ihre Testautomatisierung zeigt einen Fehler. Vielleicht funktioniert der Testautomat nicht und zeigt lauter falsche Fehler. Also ganz vorsichtig umgehen mit, erstmal schauen, habe ich was falsch gemacht. Gut, ein Mangel ist die Nichterfüllung einer Anforderung in Bezug auf einen beabsichtigten oder festgelegten Gebrauch. Da kommen jetzt die User ins Spiel. Und Anforderungen können funktional, nicht funktional sein. So, jetzt ein Beispiel aus der Praxis. Was ist Fehlermaskierung? Hat das einer schon mal gesehen oder gehört den Begriff?
Also ich kenne nur diese typischen Minus und Minus ergibt Plus, also dass ich zwei
Fehler nochmal. Okay. Ist nicht gemeint, sondern, also nehmen wir mal an, Sie haben eine Software, da ist ein Fehler drin. Es wird ein Wert falsch berechnet, ja? Sie finden den Fehler? Dann sagen Sie zur Entwicklung, reparier's, dann testen Sie und stellen fest, Wert wird richtig berechnet. So, können Sie jetzt aufhören zu testen?
Wenn Sie die Frage schon so stellen, nein.
Warum? Weil es könnte sein, dass im Code, wenn es weiter rauscht, die Software, danach ein Systemabsturz kommt. Und Sie haben an der Stelle, wo es vorher nicht mehr weiterging, weil Falschberechnung ist, aufgehört. Die Aussage, dass der Fehler repariert ist, heißt nicht, dass das System nicht fehlerhaft. Der Fehler, der Wesentliche, war vorher maskiert. Er war versteckt hinter dem anderen.
Wenn zum Beispiel eine Funktion nicht aufgerufen werden kann, was immer ein Fehler erzeugt.
Genau. Und jetzt wird das repariert. Wunderbar, geht. Softwarefreigabe. Nee. Fehlermaskierung ist ein Effekt, der auftreten kann. Achtung, als Tester, Vorsicht. Gut. Ganz kurz, das kriegen wir relativ schnell hin. Was brauchen Sie, um überhaupt einen Test durchführen zu können? Frage, führen Sie Tests von der neuen Software gleich in der Live-Umgebung durch?
Nein, natürlich, testen wir den Kunden. Das ist das, was man machen kann.
Stimmt. Haben Sie einen amerikanischen Pass irgendwie? Oder?
Sie würden lachen, aber wir machen das wirklich. Wir haben eine Testumgebung und nachdem unsere Tester fast keine Fehler mehr finden, wird es an eine Demo-Umgebung weitergereicht und dort testet aber der Kunde.
Das also, ist auch okay. Also, aber die erste Version frisch aus der Presse, auch die Live-Umgebung aussprechen, ist natürlich blöd. Ist klar. Das heißt, Teil der Planung und die benötigt während der Realisierung ist die Testumgebung. Ja. Ja, es ist banal.
Was möglichst ungleich denn? Achso.
Ja, also, eins ist klar, die Testumgebung für die Tester sollte so nah wie dran an der späteren Produktivumgebung sein, damit sie ausschließen, dass, sagen wir, in einer kleineren Umgebung irgendwas nicht gefunden wird, was in der größeren Umgebung auffällt, ja? Also ist klar, Testumgebung sollte so nah wie möglich an der Produktivumgebung sein. Damit der Modultest des Entwicklers und Sie als Tester nicht den gleichen Fehler übersehen, sollte aber Ihre Testumgebung eben nicht der Entwicklungsumgebung entsprechen. Ja, also das sind die zwei Größen. Wichtig ist, Testumgebungsaufbau dauert lang, das heißt, Sie sollen es in der Planung rechtzeitig berücksichtigen. Und jetzt gilt Folgendes, da muss ich Ihnen jetzt, oder habe ich das rausgenommen? Gibt es das? Nein. Oh ja. Ganz kurz. Nehmen wir mal an, Sie machen einen Modultest. Sie haben ein Softwaremodul und wollen es testen. Was brauchen Sie?
Das Modul später mit anderen Modulen reden soll, dann brauche ich Mockups.
Genau. Also das ist jetzt eine Planungssache. Sie können entweder warten, bis die... Nehmen wir mal an, Sie haben eine Software mit zwei Schnittstellen, ja? Sie können jetzt warten, bis die zwei Schnittstellen, also die Umgebung da ist und testen dann. Wenn Sie aber früh testen wollen, brauchen Sie die Umgebung, die die beiden Schnittstellen simuliert. Ja. Und es gibt im Prinzip zwei Teststrategien. Sie bauen von unten hoch und bauen dann die aufrufenden Schnittstellen dazu. Oder Sie fangen von oben an und simulieren die Komponenten, die aufgerufen werden. Das muss man sich halt überlegen, was besser ist. Oder man wartet, ja. Oder Sie warten einfach mit dem ganzen Test, bis alles zusammengebaut ist und fangen dann das Testen an. Was ist der Nachteil dran? Es gibt zwei große Nachteile. Wer kann sich's vorstellen?
Wenn die Tests gefunden werden, dann wird es sehr teuer, weil es dann sehr, sehr spät schon ist.
Richtig. Sie müssen warten und dann wird es spät und teuer. Aber was ist... Das zweite Thema ist vielleicht nicht ganz so leicht klar. Was passiert? Ich baue ein System mit 50 Komponenten zusammen und es stürzt ab. Was tue ich jetzt?
Die Ursachenanalyse erstmal, also die Ursache überhaupt herauszufinden.
Nur bei 50 Komponenten wissen Sie erstmal nur, dass es abgestürzt ist. Wenn Sie es von unten hochbauen, dann funktionieren die ersten zwei, dritten, vierten, fünften, wenn Sie dazu bauen, funktioniert. Sechste bauen Sie dazu, stürzt ab. Das war's wohl, die Schnittstelle zwischen 5 und 6. Ja. Das ist also leichter einzugrenzen von der Fehlersuche her. Wenn Sie das zusammenbauen und stürzt ab, dann wissen Sie erstmal gar nichts. Sie wissen nur, oh Scheiße, ich habe einen Black Screen.
Ja, bitte, aber das ist eine Anforderung, die an den Betrieb geht und nicht mehr an die Qualitätssicherung, oder? Weil der Betrieb muss doch eigentlich wissen, mit welchen Plätzchen er spielt.
Kommt darauf an, wer zuständig ist. Wenn der Betrieb zuständig ist, Sie beim Zusammenbau der Testumgebung zu unterstützen, fein. Aber normalerweise, in vielen Unternehmen wird erst eine fertige Lösung an den Betrieb formal übergeben zum Betrieb. Vorher sagen die, bei Software interessiert mich gar nicht. Die ist bei mir im Betrieb gar nicht drin. Schau, dass du irgendwie zurechtkommst. Also ist so eine Politikfrage. Wichtig ist, das steht da, Integrationsstrategien beeinflussen. Die Reihenfolge, in der die Tests durchgeführt werden können. Bei der Testplanung müssen Sie eigentlich berücksichtigen, wann ist welche Software da. Weil dann erst kann ich testen. Brauche ich Mockups, Treiber und so weiter. Ja? Wenn ich, also ich war im Projekt, wo Lufthansa Miles & More Card getestet hat. Miles & More hat Schnittstellen zu Mietwagenunternehmen, zu Hotels, wir haben eigene Software. Das war ein Riesenzirkus in den Testumgebungen der Hotelketten. Einen Slot zeitlich freizugeben, um die Miles & More Testumgebung anflanschen zu können, um die Verbindung der beiden testen zu können. Und Miles & More hat hunderte von Schnittstellen. Also das ist, ich glaube, da ist mehr Aufwand in die Testplanung wie in den eigenen Test reingeflossen. Also nicht vergessen, die Testumgebungsvorhandensein ist eine ganz schwierige Sache oft. Also das sind jetzt Definitionen, was ein Platzhalter und Treiber ist, das erspare ich Ihnen jetzt. Das können Sie mal nachlesen, ist okay, oder? Ah ja, stopp, gut. So, auch nur ganz kurz zu Reviews. Wir haben ja gelernt, ein Review ist eine Testtechnik, wo ich die Software noch gar nicht fertig brauche, lauffähig. Ja, das mache ich auch ganz kurz, weil es ein bisschen langweilig ist, aber was ich immer erzählt habe, ist hier nochmal zusammengefasst. Hier ist die Analysephase in der Softwareentwicklung, Entwurf, Code schreiben,
testen Komponentenintegration des Systemtests. Und dann wäre gesagt, bei Ihnen wird die Feld getestet, ist auch okay. Ja? Beta-Kunden. Da oben ist aus vielen Projekten, ich glaube, hier ist die Quelle genau. Wo entstehen die Fehler eigentlich? Ja? Analyse ist Anforderungsschreiben. Also es entstehen schon viele Fehler beim Codieren, aber gerade in Architektur, also in der Architekturphase entstehen immer nur 40 und da 10% in der Anforderungs. Und hier sehen Sie, wo in der Praxis die Fehler erkannt werden und hier die Kosten für die Fehlerbeseitigung. Also das stützt, was ich gesagt habe. Message ist einfach, man muss schauen, dass man die Fehler so früh wie möglich findet. Und jetzt ein kleiner Entwurf. Man sollte idealerweise diese Fehler, weil die haben die schlimmsten Auswirkungen, weil dann designe ich ein falsches Konzept, so früh wie möglich finden.
Moment, eine Frage kurz.
Ja.
Von was für Projekt geht man da jetzt eigentlich aus? Also ist das eins, was wirklich eine große Testabdeckung durch Unit-Tests hat, oder ist das eher eins, wo...
Das ist über alles gemittelt. Also ich glaube, die Quelle hat 100 Projekte untersucht und dann so Mittelwerte gebildet. Müssten Sie aber genau nachschauen, ich weiß es gar nicht. Darf ich einen kurzen Ausflug in Anforderungsmanagement machen? Ich zeige Ihnen mal aus dem Luftfahrtbereich, das darf ich aber nicht hier lassen, was da so alles geprüft wird. Für jedes Requirement muss der Prüfer Yes, No oder Not Applicable schreiben. Gehen wir schnell durch. Ist jedes, also wir haben ja gesagt, ganz kurz, es gibt so einen Prozess, wo man User Requirements erfasst und dann systematisch feinert. Jetzt wird zum Beispiel jeder dieser Prozess Anforderungsverfeinerungsschritte hat hier Probe Requirements, die reinkommen, und Fine Requirements, also detaillierte Requirements, die rauskommen. Deswegen sprechen die hier von Input Requirements. Also in jeder beim Requirements Review oder schreibt, ist each Input Requirement clearly understood, also ist jedes Requirement verständlich. Ist jedes der vorhergehenden Requirements sauber validiert? Also hat jemand das überhaupt geprüft? Weil wenn es nicht geprüft ist, ist es nicht gültig und kann man es vergessen. Jetzt Goldrandlösungen. Ist the need for every requirement justified? Also brauche ich wirklich dieses Requirement? Is it possible to implement a requirement? Also klar, ein Requirement. Ich möchte ein Auto haben, das was ich auf mit 500 Stundenkilometer 1 Liter Benzin braucht, das brauche ich nicht aufschreiben, das Requirement, das ist Quatsch, geht nicht. Kann ich jedes Requirement überhaupt verifizieren? Ist geprüft worden, dass überhaupt innerhalb des verfügbaren Zeit- und Budgetraumens ein Requirement überhaupt implementierbar ist? Ja? Sind die Requirements, die ich als Input brauche, überhaupt also vorhanden als Dokument? Und ist für jedes vorher disagreed the requirement eine corrective action initiated. Damit prüfe ich schon meine Input Requirements. So, jetzt schaue ich mir die Requirements an, die ich erzeugt habe. Was sind da die Bedingungen? So, formal erstmal, also ich war der Qualitätsmanager im Projekt, sind alle Dokumente vorhanden. Sind alle formal sauber gemacht? Sind alle Abkürzungen überhaupt definiert, damit man weiß, werden die Abkürzungen, Terms überhaupt in einer consistent manner, also durchgehend sauber benutzt? Sind alle Dokumente als Basis referenziert? Und haben wir, worum es geht, klar identifiziert und ist es vollständig? So, und jetzt wichtig, wenn ich so einen Prozess habe, ich habe High-Level Requirements und formuliere jetzt Slow-Level Requirements raus, ja. Ich habe es jetzt offensichtlich gemacht. Ja. Hier sind zwei Fehler drin. Wer sieht die zwei Fehler? Hier ist ein Fine Requirement, das keinen Vorgänger hat. Also es hat einfach jemand erfunden. Ja? Und hier ist ein Requirement, das nie implementiert wurde im Design. Verstanden? Weil das ist schlecht. Also deshalb
Ist die Frage Traceability, wer weiß, was das heißt, Traceability als Wort bekannt?
Nachvollziehbarkeit.
Nachvollziehbarkeit, also Trace, kannst du verlinken? Ja?
Na, falls mal ein Fehler passiert oder ähnliches, dass ich in der Vergangenheit nochmal nachschauen kann, aufgrund welcher Requirements kam dieser Fehler vielleicht rein? Oder?
Genau, Nachverfolgbarkeit, genau. Übrigens, das ist jetzt die Traceability von High-Level zu Low-Level Requirements. Es gibt auch Traceability vom Requirement zum Testfall, vom Testfall zum Fehler und so weiter. So, hier prüft man, gibt es also all requirements from the level above link to at least one requirement of the lower level. Ja, also sowas darf nicht vorkommen. Wird, muss einer mit Unterschrift sagen, habe ich geprüft. Ja. Are all requirements of this level either linked to at least one requirement from the level above or identified as derived requirement? Das ist Luftfahrt-Speech. Es kann manchmal Sinn machen, aus praktischen Gründen so ein Requirement dazu zu erfinden, dann muss ich es aber begründen. Also beispielsweise, ich brauche eine Schnittstelle, mit der ich mit dem Testgerät zugreifen kann. Ja? Es hat natürlich kein User braucht sowas, aber ich als Ingenieur brauche es. Das heißt, ich mache ein sogenanntes Derived Requirement von eigenen Needs, dann muss ich es aber justifieren, damit ich es überhaupt als Requirement weiterverfolgen kann. Also so geht man, wenn man richtig Requirements Engineering macht, vor. So, sind die Akronyms, die bekannt sind, sauber benutzt? Und jetzt die Haupt. Are the requirements unambiguous? Also, gibt es Mehrdeutigkeiten? Kann ich einen Requirement-Text interpretieren und so oder so rum? Oder ist es klar, was ich tun muss? Und das Tödlichste ist ein ambiguous requirements. No? So that they cannot be interpreted in more than one way. Genau. Are all requirements free of vague qualifiers? Zeige ich Ihnen, weil das ist ganz witzig gleich. Ist jedes Requirement genau, vollständig und so weit wie nötig detailliert? Ich sollte, das ist ganz wichtig, dem, der es implementiert, nicht vorschreiben, was er zu tun hat. Mein Beispiel von vorher mit dem CW-Wert. Ja? Ein schnelles Auto können Sie entweder durch mehr PS oder CW-Wert. Wenn ich als User schon denke, ich will mehr CW-Wert, habe ich dem Ingenieur vielleicht eine zweite Lösung verbaut, die besser wäre. Also nur auf meinem Level schreiben, was ich will und nicht, wie ich es will, weil wie machen die Ingenieure? Gibt es doppelte Requirements? Das ist natürlich blöd, weil dann ändert man später mal an einer Stelle, vergisst die andere. Und ist die Summe der Requirements konsistent, also konfliktfrei? Es ist blöd zu sagen, das Auto soll so schnell wie möglich sein und das andere sagt, das Auto soll so umweltschonend wie möglich. Das muss man irgendwie klären, was ist wichtiger. Wenn beides geht, okay. Erfüllen die Requirements? Das ist jetzt, sind die verfügbaren Technologien überhaupt, also kann das Requirement implementiert werden? Sind Derived Requirements ausreichend gerechtfertigt? Sind die Safety Requirements abgehakt? Are all assumptions identified as attributes? Also wenn ich eine Annahme mache, ist das sauber zugeordnet? Gibt es noch irgendwo TBD? Darf natürlich vor der Implementierung nicht mehr sein. Und habe ich alle Betriebsmodi tatsächlich vollständig abgefasst? Also das wäre jetzt so eine Checkliste aus der Luftfahrt und Sie haben es vorhin gefragt. Are normal and abnormal conditions? Ich glaube, Sie haben es gefragt. Described in the requirements. Aber also habe ich die Exception-Zustände sauber mit abgefangen. Weil dann, wenn ich das getan habe, reicht Requirements-Abdeckung. Dann brauche ich nichts zusätzlich machen. Are the needs of all identified stakeholders reflected in the requirements? Also was zum Beispiel in den Requirements offen vergessen wird, jetzt rede ich schon Englisch, ist die Wartungsorganisation. Ja? Sie bekommen oft nicht wartbare Produkte, weil keiner die Wartung gefragt hat, was braucht eigentlich ihr bei einem Produkt, damit ihr es sauber warten könnt. Are failure detection, safety monitoring quasi included? Ist die Testbarkeit vorhanden, also zum Beispiel Built-in-Test? Ist die Performance berücksichtigt, andere nicht? Und so weiter und so weiter. Also Sie sehen, das ist relativ umfangreich, um sauberes Requirement Engineer, jedes Requirement muss alle diese Bedingungen erfüllen, damit sie wirklich sauber sind. Ich könnte Sie jetzt fragen, wie es in der Praxis ist, es ist völlig anders. Ja. Also wenn ich Requirements lese, dann denke ich immer, mein Gott, kein Mensch, das kann ich mindestens auf 20 verschiedene Weisen interpretieren. jetzt mal Spaß. Ich lese Ihnen die Requirements vor. Schauen Sie bitte nicht rechts auf den Text. Und Sie sagen mir, ob das Requirement für Sie eindeutig ist, okay? Also, the datasheet shall contain an end-of-file character.
Ja, welcher?
Eindeutig oder nicht?
Eindeutig.
Okay, ist nicht eindeutig. Die Frage ist nämlich, ob es einmal im Dataset oder...
Ja, und welcher
einmal, Charakter? Genau. The control number shall come after the quantity. Nur vom Gefühl her. Klar oder nicht?
Was ist die Kontrollnummer?
Ist wurscht. Eine Kontrollnummer muss nach der Mengenangabe kommen.
Stelle im Ganzen?
Genau. Direkt danach oder? Ja. All files shall be controlled by a file control block. Das ist doch jetzt wirklich eindeutig. Jedes File muss am Ende ein Control Block haben.
Ja, aber was soll der machen? Also ist das
nee, darauf wollte ich nicht hinaus, aber wenn Sie jetzt lesen, es gibt folgende Interpretation. One control block controls the entire set of files, also es reicht insgesamt einer, weil ein control block könnte alle Files oder hinter jedem File eignen.
Ah, gut, man kann schreiben the control file block, dann ist halt einer, aber in dem Fall ist es
genau. The field names shall all be nines. Wie viel, ist klar? Jetzt suchen wir einen besonderen schönen raus. Der eigentlich klar scheint. Moment. The checksum shall be on the following summary card. Ja. Entweder nächste Karte oder die erste in einer bestimmten Reihenfolge. Also es gibt, wenn Sie das mal durchlesen würden, gibt es 1000 Interpretationen für eigentlich völlig klare. Und diese false friends, die man gerade erwähnt hat, sind diese Wörter. The largest, all, the greatest, shall be maximum. Mhm. Ja, aber maximum heißt ja, das ist hier. Irgendwas drunter kann es sein, aber was jetzt und so weiter. Also gibt es diese falschen Freunde. Und dann gibt es so Ausdrücke wie May, tödlich, ja, weil das kann der Betrachter dann interpretieren. May, ja, schön. Was er tatsächlich meinte ist, es ist wurscht, ob es eins drin ist oder nicht. Es kann eins drin sein oder auch nicht. Implementier es, wie du es willst. Aber dann sollte er das so sagen. Und also ganz vorsichtig mit Requirements, da gibt es wirklich eine Wissenschaft dahinter. Da können wir jetzt lang diskutieren, aber dafür haben wir jetzt nicht die Zeit. Wichtig ist, Requirements sind nicht nur die Basis für einen Entwickler, weil was soll der machen, wenn es interpretierbar ist, sondern wir Tester, wir brauchen die Requirements, um die Sollreaktion bestimmen zu können. Ja. In der Praxis passiert es ganz oft im Projekt, ja. Wenn man Daten, also Testdaten definiert und ich sage jetzt, okay, wenn ich 10 eingebe, was soll das System tun? Und oft ist aus dem Requirement dann nicht klar. Dann gehe ich zum Entwickler, sag du, wenn ich 10 eingegeben habe, was soll das System tun? Naja, weiß ich auch nicht genau, aber ich habe mir halt gedacht, das, okay, gehe zum Produktmanager und sage, wenn ich 10 eingebe, was soll das System tun? Ja, so genau habe ich mir das jetzt auch nicht überlegt. Ja. Und was ist jetzt die Sollreaktion? Wann ist ein Fehler und so weiter? Und so findet man oft erst, wenn der Tester kommt. Und der Tester kommt leider erst am Schluss raus. Es ist ja ganz unklar, was das System eigentlich tun soll. Ja? Okay, also Anfang ist dann wahnsinnig wichtig. So, jetzt sind wir bei Prozessen. Ich habe es schon öfters erwähnt. Wer kennt das V-Modell? Die meisten, oder? Also wenn man das mal so durchgeht, der Tester ist normalerweise bei der Anforderungsdefinition dabei. Aus zwei Gründen. Wer weiß die? Bitte?
Dass er das Deutsch schon mal im Voraus miterkennt.
Also ja.
Die komplett ein.
Geht genau in die richtige Richtung, noch ein Stück weiter denken. Wenn er es nicht ableiten kann, was ist dann die Anforderung? Nicht testbar. Wenn ich aus einer Anforderung nicht eine eindeutige Sollreaktion herleiten kann oder wenn im System Testschnittstellen vergessen werden, ich kann gar nicht zugreifen, dann ist die Anforderung nicht testbar. Ganz schlecht. Deswegen muss die Qualitätssicherung dabei sein. Und das Zweite ist natürlich, unser Job ist es, sicherzustellen, dass sie richtig ist. Also wenn ich Fehler dran erkenne, an Anforderungen, dann muss ich das melden. Aber auch die Testbarkeit ist eine Anforderung. Und ich muss als Tester dabei sein, damit ich die Testbarkeit da reinkriege als Anforderung. Gut, dann kommt erstmal Architekturentwicklung. Und dann gibt es da diese verschiedenen Teststufen, wo wir dabei sind. Ja. Jetzt gibt diese berühmten Worte Verifizierung, Validierung. Und in jeder Firma wird es anders benutzt. Es gibt eine eindeutige Definition, dass da ist für mich die Verifizierung, nämlich das Requirement, und das ist die Validierung, dass es von oben nach unten korrekt implementiert wurde. Aber es gibt Unternehmen, die es andersrum benutzen. Ja? Also man designt sozusagen immer detaillierter und dann baut man die Software hier wieder zusammen. Und jede Teststufe hat ein eigenes Vorgehen. Jede Teststufe findet auch bestimmte Fehler. Ich gebe Ihnen jetzt auf die Kürze nur ein Beispiel. Wo würden Sie Exception Handling am besten testen? In welcher Teststufe?
Relativ spät, weil die meisten Exceptions erst durch Wechselwirkung auftreten.
Ja, das war von schon.
Er hat recht, warum?
Ich habe recht.
Warum?
Wenn Sie Exceptions haben, die Systemabstürze oder Materialzerstörung, also Flugzeug stürzt ab, sollten Sie das im Abnahmetest mit Airbus durchführen? Also ist jetzt abgestürzt.
Frage,
aber
sollte,
nein, weil wenn Sie Exception Handling machen, dann programmieren Sie auf Modulebene, wenn der Input kommt, was macht mein Modul dann? Und das können Sie eigentlich nur, diese Fehlerinputs kriegen Sie auch praktisch gar nicht hin. Also zum Beispiel minus 60 Grad Umgebung. Wenn Sie einen Systemtest haben, brauchen Sie eine echte minus 60 Grad Umgebung. Das ist wahnsinnig teuer. Sie können auf Modulebene das Sensorsignal minus 60 Grad den Wert einfach eingeben und schauen, was die Logik daraus macht. Deshalb Exception Handling würde man eher im Modultest oder am ehesten im Modultest machen. Ja. Echte Fehlbedienung vielleicht vom manuellen, vielleicht tatsächlich im Systemtest. Wo würden Sie Schnittstellen? Fehler zwischen Schnittstellen finden. Würden Sie versuchen, das im Systemtest zu adressieren oder im Integrationstest? Genau, dafür ist der da. Integrationstest, testen Sie die Schnittstellen. So hat jede Teststufe seine eigenen Testziele mit eigenen Testfällen. Ja. So, vielleicht die Theorie und die Praxis, also ideal. Kann man das sehen, diese Moment mal. Ja, sieht man gar nicht. Also das Orange ist, das ist ein bisschen blöd hier. Das ist, glaube ich, die interne Funktionalität. Ich habe gesagt, die Robustheit testet man jetzt nicht im Integrationstest, die ist im Modultest, ja? Exception Handling. Sicherheit würde man wahrscheinlich hier, welche Farbe ist Sicherheit? Wahrscheinlich testen. Würde man hier ein bisschen hier testen, aber nicht hier unten, weil Sicherheit ist so Hacker, das ist dann Gesamtsicht des Systems. Ja, also das würde man so machen. Versuchen hier Robustheit, das ist gelb, möglichst hier schon zu testen. Und in der Praxis leider schaut so aus, oft. Also, Sie sehen also, dass eine gute Teststrategie notwendig ist. Klar ist, wenn ich die Testumgebung nicht habe, kann ich möglicherweise Dinge nicht tun, muss ich in der Planung richtig machen. Jetzt ganz kurz, das können Sie auch durch, das will ich formal durchhaben. Komponententest, was ist das Testziel? Fehler finden, Funktionalität, Robustheit, Performance, Ressourcenverwertung. Integrationstest, Schnittstellen. Also es steht immer, sehen Sie es immer, Fehler finden. Rechts oben, hauptsächlich Schnittstellen. Systemtest, Aspekte des Gesamtsystems, beziehungsweise nicht funktionale Anforderungen. Okay. Abnahmetest, klar, Vertrauen in das System, Bereitschaft eines Systems für die tatsächliche Nutzung durch die echten Anwender. Also Usability, so ein bisschen.
Finden von Fehlern ist nicht das Hauptziel, stand da.
Richtig. Wofür ist der Abnahmetest da?
Um zu sagen, wir haben unseren Job gut getan.
Ja, da sollten die Fehler eigentlich gefunden sein. Der Abnahmetest ist ein vertragliches Thema, ja. Sie beweisen dem Abnehmer, dass ihr System die Anforderungen erfüllt. Sie sollten als Lieferant sich nicht dazu breitschlagen lassen, im Abnahmetest Exception Handling, das nicht in den Anforderungen definiert wurde, zu testen, sondern Sie sagen, da sind deine Anforderungen, jetzt machen wir Testfälle. Okay, wenn ich den Knopf drücke, soll es grün werden. Jawohl, wir drücken den Knopf, es ist grün, aber nicht jetzt alles mögliche andere. Ja. Klar, der Abnehmer wird Interesse haben, möglichst es billiger zu kriegen als sonst was. Ja. So, jetzt, was ist der Fehlernachtest? Retest. Kann mir einer sagen, was das ist?
Ist das nicht die Wiederholung von der eigentlichen Testing, die schon durchgeführt wurde?
Ganz genau. Wenn ich eine Fehlerreparatur habe, dann muss ich ja schauen, ob der Fehler repariert ist. Dann muss ich mindestens, ich sage es jetzt mal vorsichtig, das ist wirklich zentral bei einer Teststrategie, ich muss mindestens den Test wiederholen, der zum Fehler geführt hat und schauen, dass er eben jetzt funktioniert. Und das führt dazu, dass ich erstmal die Fehlermeldung löschen kann. Aber, und jetzt steht da einiges dabei, und das ist ganz, ganz wichtig. Vorsicht, ganz zentral beim Testen. Fehlernachtest ist nicht gleich Regressionstest. Wenn ich beispielsweise
ich habe hier ein System mit folgenden Komponenten. Die hängen so zusammen. Also. Jetzt repariere ich da drin etwas. Und ich führe jetzt diesen Testfall durch, dass das funktioniert in dem Modul. Ist das okay oder würden Sie noch was anderes vorschlagen?
Noch den Reduktionstest, weil die anderen Komponenten jetzt vielleicht anders reagieren.
Den brauche ich vielleicht nicht testen, aber da ist eine Schnittstelle. Da ist eine Schnittstelle. Ich muss mindestens schauen, ob diese Änderung nicht. Und ich brauche die Testfälle, wie die beiden Schnittstellen testen. Brauche ich dann vielleicht auch. Jetzt ist die Frage, wo kann ich aufhören? Also das Ding funktioniert da wieder mit dem. Kann das da noch von dieser Änderung betroffen sein oder nicht?
Ja, nein.
Wahrscheinlich nicht, aber vielleicht doch. Und diese Analyse,
die sollte man beim Fehlernachtest treffen. Ja? Sie können sich's aber auch einfacher machen, wenn Sie eine Testautomatisierung haben, die die meiste Funktionalität des ganzen Objekts sowieso automatisiert testet, dann lassen Sie einfach nach jeder Änderung Testautomatisierung durchlaufen. Dann wissen Sie, ob das, was vorher funktioniert, noch funktioniert.
Oder Test-Driven Development einfach überlaufen lassen. Ja, wobei einen sauberen Regressionstest zu haben, das würde ich Ihnen nicht ersparen. Ja. Also,
Fehlernachtest ist der direkte Test, der zu einem Fehlerbericht geführt hat, wird nach wiederholt. Mindestens das muss gut sein. Dann kann ich noch schauen, was ich noch testen muss. Idealerweise habe ich immer so einen Regressionstest, also den erneuten Test eines bereits getesteten Programms, nach dessen Verifikation mit dem Ziel sicherzustellen, dass keine Nebeneffekte, Fehler neu dazugekommen sind oder Fehler maskiert waren. Also, dass diese freigelegt wurden. Ja? Es reicht nicht, nur einen Fehlernachtest durchzuführen. Ganz wichtig. Und Regressionstest ist ja teuer, weil möglicherweise muss ich den 20 oder 30 Mal machen. Das heißt, ich muss mir schon überlegen, was die Hauptfunktionalität ist. Oder ich muss, wenn ich alles testen will, idealerweise Testautomatisierung betreiben.
Meinen Sie jetzt End-to-End-Test mit der
Es kann auf jeder Ebene richtig sein. Es hängt darauf an, auf welcher Ebene ich den Fehler gefunden habe und wo ich ihn repariere und so weiter. Ja. Klar, wenn man das Gesamtsystemverhalten immer wieder testen will, ist es natürlich Systemtestebene am ehesten. Ja. Achtung, das ist jetzt nicht im Unterlag, aber ich mache es Ihnen mal auf. Testautomatisierung, Entscheidung, ob man Test automatisiert, ist ein betriebswirtschaftliches Thema auch, weil, nehmen wir mal an, ich ändere die Software n-mal. Ja? Also 1, 2, 3, 4, 5. Nehmen wir mal an, der Test hat einen Aufwand x. Wenn ich den Test einmal durchführe, wie hoch ist mein Aufwand?
Einmal x.
Einmal x. Also so. Wenn ich ihn zweimal durchführe, genau, also der ist links, ja. So, bei Testautomatisierung ist es so, ich muss erstmal initial investieren, ja. Ich habe also erstmal einen Initialaufwand y, um den Test, die Testautomatisierung zu machen. Und mit jeder Änderung muss ich die Testautomatisierung möglicherweise anpassen, ein bisschen. Das heißt also, machen wir hier, also das Delta hier ist Z. Können Sie das lesen?
Check.
Ja? Also mit jeder Änderung muss ich ein bisschen Wartung betreiben. Man sieht also, es gibt einen Break-Even-Point. Also man geht davon aus, von 5 bis 6 Zyklen normalerweise rentiert sich das Delta, mal sehen. Das kann man wirklich nachrechnen. Wie hoch ist der manuelle Aufwand? Wie hoch ist mein Wartungsaufwand? Wie hoch mein Ring? Prediktet und dann kann man sagen, das lohnt sich. Und es kann sein, dass zum Beispiel von 100 Testfällen sich bei 20 oder 30 die Automatisierung richtig lohnt, bei den anderen nicht. Ja, manche ist es leichter automatisieren, bei anderen schwerer. Und um das zu entscheiden, macht man oft ein Testautomatisierungskonzept auf. Wo lohnt sich Testautomatisierung?
Wie stehen Sie eigentlich zu End-to-End-Tests, also automatisierte? Also, wie ist Ihre Meinung dazu?
Also, sicher ist, dass man ein Use-Case denkt, vom Nutzer her. Mhm. So ein End-to-End-Test bildet ja das tatsächliche Nutzerverhalten ab. Mhm. Also, darum sollte man es tun, weil die Nutzer nutzen ja das System. Es hilft ja nicht, dass es im Prinzip funktioniert, aber nicht nutzbar ist. Und natürlich, wenn ein Fehler drin ist, wird der im End-to-End-Test mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auffallen. Mhm. Also, ja, klar. Man darf nur die Teststufen vorher nicht vergessen. Ja. Wir waren noch nicht beim Thema Whitebox-Update.
Jetzt muss ich mal schauen, ob ich nicht einen Foliensatz übersprungen habe. Warten Sie mal.
Nee, ja, die schon. Zwei haben wir ausgelassen.
Die zwei? Moment.
Da ist auch
Whitebox. Ah, genau. Richtig. Warten Sie, dann mache ich das andere mal schnell fertig. Wir sind nämlich fast fertig. Und dann gibt es noch das ganze Thema Usability und Lasttest. Kommen wir noch drauf. Also mal weg. Schließen wir mal das da. So. Ich habe vorhin gesagt, Ad-Hoc-Testen. Jetzt geht es natürlich schnell durch. Ich habe. Mal gucken. Also es gibt verschiedene Methoden, Testfälle systematisch zu definieren. Ich kann entweder einfach loslegen oder ich kann es systematisch machen. Gehen wir mal schnell. Sind Sie mir böse, wenn ich 10 Minuten überziehe? Oder wie ist der Usus hier? 5? 2? Eine!
20 Minuten zum ersten, 50 Minuten zum zweiten.
Okay.
Also noch eine Stunde, oder?
Na, also wie geht man beim Testen vor? Man überlegt sich die Testthemen, ja, und findet dafür dann die Testfälle. Machen wir schnell. Jetzt lassen wir mal. Testfall ist gegeben, ich gebe ein paar Werte ein und da muss eine Sollreaktion Ausgabewert erfolgen. Das können Sie nachlesen, das ist ein praktischer Hinweis, was alles drin sein muss. Wichtig ist, nicht vergessen Vorbedingungen. Also eine Vorbedingung für den Testfall ist, dass die Testumgebung verfügbar sein muss. Ja? Sonst geht es halt nicht. Und wenn die notwendig ist, darf man es nicht vergessen. So, worauf ich aber hinaus will, ist folgendes. So, das ist eine schöne Norm. Die ist wunderschön. ISO 9126. Wenn ich Prüfungen machen würde, würde ich da eine Frage auswählen. Was Sie so als Funktionalität bezeichnet haben, ist so dieser Block. Funktionalität. Und das noch banaler, meist meinen Sie, ist das richtig. Ja. Aber es gibt noch ein paar so Merkmale. Angemessenheit, ordnungsgemäß, ist es interoperabel, ist es sicher. All diese Aspekte muss man beim Entwickeln mit berücksichtigen und zumindest auch testen. Selbst wenn es nicht in der Spezifikation steht, ist es sicher. Sicher im Sinne von secure. Also Englisch gibt ja zwei sicher. Dann ist eine Frage, ist es zuverlässig? Das heißt, ist es reif? Ist es wiederherstellbar? Wenn ich falsche Eingaben mache, ist es fehlertolerant? Ja? Auf Robustheit sollte man eine Software in jedem Fall testen. Dann anderes Thema, Usability, ist es benutzbar? Ich sollte mir in jedem Fall ein paar, das alles ist nicht funktional. Ja? Ich kann mir all das auch als Testthema überlegen. Ist es benutzbar? Da geht Verständlichkeit, Erlernbarkeit, Bedienbarkeit rein. Ist es effizient? Also wie verbraucht es die Ressourcen? Oder wird der Speicher schnell voll? Oder wenn ich mehr Last habe, funktioniert es dann überhaupt noch? Wie ist das Zeitverhalten der Anwendung? Kann ich alles testen? Last- und Performance-Test. Kann ich das Ding überhaupt ändern? Auch da kann ich einen Test machen. Ja? Ist es prüfbar? Ist es stabil? Ist es analysierbar? Ist es modifizierbar? Und dann Übertragbarkeit, zum Beispiel, wenn ich eine Software habe und eine andere Betriebssystemversion, ist es dann immer noch installierbar? Ja? Ist es konform mit den Normen? Ist es austauschbar? Ist es anpassbar? Also Sie sehen, außer diese funktionalen Merkmalen, die ich testen könnte, gibt es eine Menge nicht funktionale Eigenschaften einer Software, die ich alle prüfen könnte. Also muss ich nicht, keine Panik. Aber wenn ich sage, okay, mir ist das Thema wichtig, dass ich auch skaliere auf Millionen User, dann muss ich wohl einen Lasttest machen. Oder wenn ich eine Software speziell für ältere Leute rausbringe, Bedienbarkeit wäre da als Hauptthema, ja. Weil sonst hilft es meiner Zielgruppe nichts. Also das sollte man im Kopf halten, wenn man Testfälle sich ausdenkt, dass es all diese Merkmale gibt. Und wenn man das hat, dann sehen Sie, wenn ich nur 5 Testziele mit 5 Testthemen je Ziel und 5 Testfällen je Testthema und 5 Testdaten habe, wie viele Testfälle habe ich dann?
5 mal 5.
Sehr viele. Ich muss mir also überlegen, 625, das kann ich nicht alles testen. Ich muss also anfangen mir zu überlegen, wie teste ich. Und jetzt gehen wir in Testentwurfstechniken. So, das eine ist Whitebox, das habe ich schon erklärt mal. Man nimmt die Struktur der Software und überlegt sich die Testfälle. Das andere ist Blackbox. Und da gibt es jetzt einige Verfahren. Die müssen Sie nicht alle lernen. Ich will nur eins erklären. Ratespiel. Ich lese ein Physikbuch und lese was über das Temperaturverhalten von Wasser. Kennen Sie also von Gefrierung bis... Wie viele Testfälle brauche ich, um festzustellen, ob das Physikbuch recht hat? Also ist klar, es ist gefroren und bei 0 Grad wird es flüssig und bei 100 Grad wird es gasförmig.
4.
Wer gibt eine andere Wertung ab?
Nein, Dynamik.
Gut, den meine ich nicht, dass man die Temperatur hochfährt, sondern wie viele Temperaturpunkte muss ich setzen? Fragen wir mal so. Was sagen Sie?
Ich würde mal sagen 5, weil Schmelzpunkt sollte stimmen, Siedepunkt
5.
Sollte stimmen.
Erkläre ich gleich. Also 1, 4.
4 oder 5.
5. Andere Ideen? 3. Okay, 4 ist richtig. Warum? Und ich setze jetzt 2 Techniken ein. Also es ist wirklich banal, aber jetzt geht in dieses Eisbeispiel von Warschau mit rein. Also ich habe folgendes.
Hier ist minus 273. 0, 100 und hier habt ihr den Zustand flüssig, schwarm fest, flüssig, gasförmig.
So, der 3 gesagt hat, wer war das?
Wo würden Sie die Temperaturmesspunkte setzen?
Bei 0 Grad, bei 100 Grad und
bei... Nein.
Bei 0 Grad?
Okay, Entschuldigung, wenn ich als Physiker jetzt sage, das geht nicht. Eisenbergische Unschärferelation, es gibt nie genau 100 Grad. Sie können nur 100,00001 oder 99,999 mit einem beliebigen Messpunkt erwischen.
Dann bräuchte ich ja nicht pro Messpunkt immer zwei Punkte, die der Messpunkt einsetzt.
Richtig, also ich sage mal so, die einfachste Idee wäre Äquivalenzklassenzerlegung. Sie sagen, ich habe auch schon Leute gehabt, die sagen 20. Die sagen, ich will wissen, ob alle 10 Grad das wirklich noch so ist. Das ist Overkill. Ich habe drei Zustände, das heißt, ich muss erstmal beweisen, dass es jeden Zustand gibt. Okay? Das heißt, ich muss einen Punkt hier reinsetzen, einen Punkt hier rein und einen Punkt hier rein. Und die Theorie der Äquivalenzklassenzerlegung sagt, ich muss nicht bei 10 und 20 Grad jeweils einsetzen, sondern ein Repräsentant aus einer sich gleich verhaltenen Menge reicht aus. Also könnte ich machen minus 10, plus 10, 110. Jetzt habe ich aber noch nicht nachgewiesen, dass der Übergang da und da ist. Also muss ich ein ganz klein wenig links, ganz klein wenig rechts, ganz klein wenig links, ganz klein wenig rechts legen. Dann habe ich die Grenzübergänge und durch mindestens den, den und den bewiesen, dass es die drei Zustände tatsächlich gibt. Okay? Das ist jetzt der Grenzwertanalyse, das kommt gleich. Entschuldigung, ja?
Dann könnten Sie nicht so einfach beweisen, dass es Wasser ist. Oder Sie müssen halt 4 Grad irgendwie ausmessen. Ich da irgendwie nicht.
Es ging ja nicht um Wasser, es ging darum, ob es flüssig ist oder Gas.
Also er hat recht, es gibt diese dichte Kurve, bei 4 Grad geht es wieder runter und so. Es gab auch Leute, die haben gesagt, sie erzählen Quatsch, das hängt vom Druck noch ab. Stimmt auch. Aber bei Atmosphärendruck habe ich dann gesagt. Also es soll ja nur als Beispiel verdeutlichen, Sie müssen Äquivalenzklassenzerlegung ist und bei diesem Eisbeispiel hat einer die Äquivalenzklasse vereiste Fahrbahn vergessen im Test. Was kann alles vorkommen? Na, das lassen wir jetzt, das können Sie nachlesen. Moment. Ich gebe Ihnen jetzt mal ein Beispiel. Ich sage Ihnen die Antwort und Sie sagen mir, ob der Rentner Geld kriegt oder nicht. Ab 65 werden 100 Euro pro Monat ausbezahlt.
Wo, in Griechenland oder Deutschland?
Fiese Frage, in Deutschland. Einer, der genau 65 geworden ist gerade, kriegt er Geld oder nicht?
Im ersten Monat, wo er 65. Wir haben gesagt, ab 65?
Ja, genau, ab 65 werden 100 Euro bezahlt.
So, jetzt ist er 65, jetzt ist der erste Monat rum, es geht da also 100 Euro.
Ja. Genau. Also, schwierig.
Erst zum Ende des Monats auf alle Fälle.
Genau. Wenn ich jetzt formuliert hätte, mit 65 gibt es Geld.
Das wäre nicht so eindeutig, ja.
Genau. Also, und wenn sowas ist, der Entwickler muss dann raten. Und manche sagen nichts und sagen, ich glaube auf 65. Ja. Sagt er ja. Der andere sagt, ab 65 könnte auch heißen ab 66, weil oder ab der Hälfte von 65 oder sonst was. Mhm. Und damit ich, selbst wenn es klar ist, verstanden habe, ob es der Entwickler richtig verstanden hat, setze mich genau auf die Grenzen mit solchen Testfällen, weil dann kann ich noch zusätzlich sagen, okay, passt oder nicht. Ja? Dann gibt es Entscheidungstabellentest und dann wollte ich Ihnen noch was zeigen. Wer hat schon mal was von Zustandsautomaten gehört?
Wir alle.
Wunderbar. Okay. Wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, ich Sie jetzt die Übung machen lassen, aber lass es mal. Das ist ein Tellerstapelautomat, ja? Wenn der leer ist, also mit dem Init kommen Sie auf leer und dann, wenn Sie einen Push geben, dann ist das erste Teller drauf, dann ist es gefüllt. Wenn Sie, Moment, Push ist, ich glaube, eins weniger.
Push ist immer hinzufügen.
Ist hinzufügen, sorry, genau. Und es geht bis voll. Wenn Sie dann noch Push geben, dann muss eine Meldung kommen, top, ist erreicht. Wenn Sie eins runternehmen, ist Pop. Also Pop-Ding ist gut.
Das ist schon nicht
gefüllt. Und beim letzten, wenn er dann nochmal poppt, dann ist er leer. Ja? Und solange sie innerhalb dieses Dings führt ein Push aus gefüllt zu einem neuen Zustand gefüllt und ein Pop zu einem neuen Zustand immer noch gefüllt. Ja? Und Pop ist, glaube ich, die Abfrage. Und die Frage ist, wie viel, da steht's. Push ist hinzufügen als Element, entfernen. Top ist oberstes Element anzeigen. Push ist Klärungsbedarf beim Hinzufügen eines Elements auf dem Stapel. Wie viele Testfälle müssen Sie jetzt machen, um diesen Zustandsautomaten vollständig abzutesten? Ich meine, die Frage ist gemein, weil das ist ein bisschen nicht so einfach. Ich sag mal, wie viel haben Sie gesagt? 8? Oh. Also, man macht es dann so, man sagt initial, das Init auf leer, was kann ich dann machen? Delete, Endzustand gelöscht, ein Testfall. Ich kann von leer auf gefüllt gehen und von gefüllt auf gefüllt. Ich kann von gefüllt mit Pop möglicherweise auf leer gehen oder auf mit Push auf wieder gefüllt und mit Push auf voll. Und wenn ich voll bin, wieder mit Top, Push und Pop in andere Zustände. Und mit Anzeige von gefüllt ändert sich ja nichts, dann ist es gefüllt. So. Und jetzt weiß ich nur aufgrund der Zeichnung, ich brauche einen Testfall, zwei Testfälle, als wären die N-Blätter gezählt sozusagen, so viele Testfälle sind es. Weil dann habe ich jede komplette Kette durchlaufen, kann also von den Anfangs- zu den Endbedingungen nichts passieren und ich habe jeden Zustandsübergang natürlich automatisch durchlaufen. Und die Lehre sagt, das ist jetzt ein einfaches Beispiel, ich brauche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Testfälle. Und wer 8 gesagt hat, wenn ich einen Bounty dabei hätte, würden Sie es jetzt kriegen. Also genau richtig.
Was?
Bounty. Haben Sie das wirklich zufällig gesagt oder haben Sie es erkannt?
Wenn Sie das vorhin noch zurückgehen würden. Ich habe einfach die. Noch ein zurück? Genau, ich habe einfach die Pfeile gesehen. Die nimmt die Lead, Push, Pop, Push, Pop, Kreis, Kreis.
Das ist sehr aufgepasst, die Algorithmen.
Das, glaube ich, wäre jetzt aber ein Zufall. Das müsste ich jetzt überprüfen. Möglicherweise ist es immer so. Aber ich glaube. Nee, weil die Anzahl der Endzustände. Wenn Sie jetzt. Könnte ich jetzt aus dem Stegreif nicht sagen. Wenn Sie jetzt. Exception. Jetzt noch was, ganz kurz, wenn Sie Exception Handling mit betrachten. Vorher hatten wir den Zustand von leer und Pop. Das ging ja nicht. Ein Leerer kann nicht noch um einen erniedrigt werden, hatten wir nicht berücksichtigt. Wenn Sie dieses Kommando geben, müsste eine Fehlermeldung kommen. Wenn Sie jetzt die ungültigen Übergänge noch dazu zählen, hätten Sie 8 plus 4 Testfälle, dann hätten Sie das Exception Handling mitgetestet. Ja? Die Darstellung kennen Sie wahrscheinlich auch, brauche ich dann nicht mehr bringen. Und dann gibt es noch zwei und dann sind wir eigentlich fertig. Ich kann die Anwendungsfälle, Use Cases nehmen. Was macht ein User typischerweise damit und daraus Testfälle ableiten? Und ich kann mir überlegen, die Struktur, und das zeige ich Ihnen ganz schnell und dann sind wir erstmal fertig. Nicht erstmal, wir sind wirklich fertig. Also ganz kurz noch, wenn ich, das ist die Softwarestruktur, das können Sie alle lesen, oder? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das ist jetzt eine Anweisung und das ist eine Kante. Ja? Und Sie nehmen dieses Kontrollflussdiagramm und sagen jetzt, wenn ich Anweisungsüberdeckung haben möchte, wie viele Testfälle brauche ich? Ja, das müsste ich zeigen. So rüber brauchen Sie nicht für Anweisungsüberdeckung, weil Sie sind, auch wenn Sie links rumgehen, bei jeder Anweisung durchgekommen. Hier müssen Sie einmal so rumgehen und wenn Sie diesen Weg nehmen, so, mit Ihren Testdaten, sind Sie auch durchgekommen. Das heißt, für Anweisungsüberdeckung reichen Eingangsdaten, die zu diesem Pfad und zu diesem Pfad führen. Und dann haben Sie alle Anweisungen erwischt. Da war vorher eine Frage zu, welche Metriken gibt es noch? Wenn Sie Zweigüberdeckung haben wollen, wenn Sie alle Kanten haben wollen, dann müssen Sie jetzt diese Kante mindestens zusätzlich erwischen. Sie brauchen also noch einen Testfall, der so rumgeht. Ja? Und wenn Sie diese Kante erwischen wollen, müssen Sie einmal so gehen. Stimmt aber nicht.
Ich glaube, das ist in der Folie drin.
Weil, wenn Sie diesen Eingangsdaten hatten, haben Sie es automatisch beide
Kanten erwischt. Dann haben Sie Bedingungsüberdeckung. Wenn so Entscheidungspunkte zusammengesetzt sind, machen Sie einfach x4 und x gleich 2, dann haben Sie die Bedingung einfach so und so rumgeschaltet. Ja?
Also es geht hier um die Komplexität zu verringern und weniger Testfälle insgesamt
durchzuführen. Es geht darum, dass Sie Testdaten haben und Testfälle, die ganz sicher jede Stelle im Code erwischen, weil dann sind Sie sicher, dass keine Fehler in nicht getesteten Codestellen sind. Und deswegen misst man diese Überdeckung.
Aber wir sind schon dabei, das zu optimieren, das wäre jetzt nicht.
Also die Aufgabe des Testers ist es, Testdaten zu finden jeweils, die jeden Pfad tatsächlich durchlaufen lassen. Mhm. Ja? Und das härteste Maß ist Pfadüberdeckung. Das heißt, Sie müssen jeden dieser Pfade, der Gesamtmöglichkeiten der Pfade, einmal erwischt haben. Das heißt im Prinzip hier, können Sie einmal links gehen, und dann können Sie so oder so gehen. Also zwei Testfälle, dann können Sie einmal rechts gehen, dann können Sie bei diesem rechts einmal so und einmal so, sind also schon vier Testfälle, und hier können Sie einmal so und einmal gleich durchgehen. Aber ich glaube, dadurch, dass es so ist, haben Sie es erwischt. Das heißt, wir haben mindestens fünf Testfälle, und jeder dieser Testfälle muss dann nochmal einmal so rum multipliziert werden. Und das ist dann schon ein verdammt hartes Abdeckungsmaß. Das ist deswegen, weil durch die Kombination, hier können jeweils Werte gesetzt werden in dem Pfad. Und damit Sie ganz sicher sind, dass alle Komplettkombinationen richtig funktionieren, müssen Sie, also das ist das härteste Maß, das wird in der Luftfahrt nicht mal verlangt.
Der letzte Absatz macht es ja nochmal Potenz millionenfach.
Ja.
Unpraktikabler.
Also ja, also bei komplexen Maßen ist das schon ziemlich heftig. Der Kommentar steht dabei. Das dient dazu, damit Sie sagen, okay, ich bin sicher, dass kein Abschnitt in meiner Software da ist, wo wirklich was abstürzen kann oder ein Fehler ist. Und deshalb wird gemessen, ob Sie die Pfadabdeckung erreichen. Mhm. In der Luftfahrt ist übrigens Dead Code verboten. Das heißt, wenn Sie mit Testfällen, kann es sein, dass Sie einfach Code nicht erreichen. Der muss aber entfernt werden. Also es kann sein, dass Sie dauerhaft nur 80% schaffen, weil einfach toter Code drin ist, den Sie nie erreichen. Auch eine Aussage. Und das Letzte ist dann, es gibt intuitive Erfahrungen, gute Tester haben Erfahrungen, wo Softwarefehler sein könnten. Und die versuchen einfach zu raten, wo Fehler sein könnten. Also Division by Zero ist zum Beispiel
so ein Punkt. Geht das in die Richtung von explorativen Tests?
Ja, aber also es gibt Error Guessing, ein erfahrener Tester weiß, wo normale Fehler auftreten und rät die Fehler. Das erste Vorgehensweise. Und das andere ist exploratives Testen. Das wird aber oft falsch gemacht, das muss ich noch dazu sagen. Da gibt es bestimmtes Vorgehen. Und laut unserer Lehre muss man sich eine Testmission setzen. Also damit ich nicht einfach zu sehr mich verlaufe, sage ich, ich habe folgende Ziele mit meinem explorativen Testen. Ich definiere mal, das will ich machen innerhalb einer bestimmten Zeit und dann gehen Sie in die Richtung.
Sie können nächste Woche Samstag hierher kommen, da habe ich einen Vortrag über das Thema.
Ah, sehr gut, dann brauche ich da nichts erzählen.
Dann, wie heißen Sie gleich wieder?
Gabriel Herbert.
Dann, Herr Herbert erzählt dann was dazu. Okay, gut. So, ich glaube, wir sind fertig. Und Sie wollen nach Hause. Alles klar. Jetzt habe ich ein paar Folien nicht mehr geschafft, aber ich glaube, das Wesentliche haben wir durchgeknüppelt.
Und die Diskussion ist immer interessanter als Definitionen.
Ja, also ich fand übrigens, Kompliment an Sie, war eine sehr lebhafte Diskussion, danke fürs Mitmachen. Ja. War schön für mich auch hier zu sein.
Ja, ich danke Ihnen auch, weil Sie haben es auch super lebhaft gemacht. Also mir hat es auch fantastisch gefallen. Voller Vortrag.
Super, hat sich der Freitag auch gelohnt, ganz ehrlich, also für mich schon.
Ja,
gut,
ja.
Gut, danke. Danke. Ich kann Ihnen das Ding leider elektronisch nicht geben, muss ich jetzt einfach, aber Sie haben das Handout.
Wir können das einscannen, das ist kein Problem.
Genau, da traue ich eine Menge zu.
Und nehmen Sie sich noch ein Werbematerial hin, wenn Sie noch Zettelchen und sowas brauchen.
Ah, eins darf ich noch eins sagen. wir haben Testmanagement-Tool, das wollte ich jetzt nicht adressieren oder so. Wir haben so einen offenen Tag, wenn sich einer für Testmanagement an sich interessiert. Ich habe ihm meine E-Mail gegeben, oder wenn Sie Interesse haben, mal sehen Sie, wie so ein typisches Testmanagement-Tool funktioniert, können Sie gerne mal an einem so einen offenen Zettel oder einen Tag der offenen Tür. Das heißt auch auf unserer Website Testmanagement-Tag. Dauert 4 Stunden. Ich werde Ihnen erklären, wie ein gängiges Testmanagement-Tool, also wie man Testfälle sauber verwaltet, Traceability-Tricks und so weiter. Sind Sie herzlich eingeladen, müssten Sie mir nur eine E-Mail schreiben. Das ist nur für die, die Interesse haben, hat nichts mit dem Unterricht zu tun, ist kein Prüfungsstoff, nur wenn einer sich für das interessiert. Aber das will ich jetzt weglassen. Hier ist eine Visitenkarte, auch wenn Sie eine brauchen.
Das ist noch besser, ich brauche kein Foto.
Genau.
Ich
glaube,
ich wollte
es tun.
Wir irgendwas machen.
Ich habe hier auch in der Geschäftsprozess eine Lösung mit drin, der ist ein Teil meiner Wertschöpfung.
Ich kann es Ihnen ganz schlecht beantworten, so Stegreif. Aber meine Gegenfrage, wenn die angeblich getestet sind, ist die Schnittstelle so standardisiert, dass sie eindeutig festgelegt ist, keine Variationsmöglichkeiten auf Ihrer Seite der Schnittstelle möglich sind?
Meistens, das wäre zu viel, aber ob es tatsächlich so ist, ist halt dann die nächste Frage.
Also die Frage ist, kann man sich auch auf, also wenn das interpretierbar ist in der Implementierung, dann würde ich Ihnen ebenfalls zum Test raten. Dann können Sie sich nicht darauf verlassen, weil es kann ja sein, dass mehr Interpretation zugelassen und die behaupten, es ist getestet, haben aber nur eine Variation getestet. Also die Frage ist, was ist deren Versprechen wert? Wenn Sie das Gefühl haben, ja, es ist was, und Sie haben sich wirklich auf Ihrer Seite an die Standardschnittstelle gehalten, dann glaube ich, können Sie den Test verzichten.
Ein Nachteil, dass man bei solchen Service-Sachen eigentlich ja nur Blackbox-Tests macht. Weil ich komme ja nicht aus Kopf ran. Ich sehe ja nur wahrscheinlich
keine. Ich meine, sind Sie einfach, darf ich mal blöd fragen, sind Sie einfach ein Test im Projekt oder
gar nicht?
Sind Sie Testmanager?
Nein, ich mache das nicht. Wenn Haushalt von Bedeutung und Fehler von der Kursleiter ist, wie testen Sie das?
Also die Antwort wird Ihnen nicht gefallen, weil Sie sich nicht weiterbringen. Wie sicher können Sie denn sein, dass die tatsächlich sauber getestet sind?
Ich will kein
Test
ständig was machen.
Ja, und dann würde ich, also wenn ich jetzt begrenzte Zeit habe, dann würde ich die Anbieter in zuverlässig und nicht zuverlässig klassifizieren oder in riskante Schnittstellen, nicht riskante Schnittstellen, und dann würde ich schon testen, würde aber mein Test auf entweder die riskanten oder die unzuverlässigen fokussieren. Ist eine schwache Antwort, aber ich müsste wirklich das analysieren im Detail.
Aber Sie würden diese Komponenten auch jeweils nur einmal testen und nicht, wenn Sie irgendwie in ein paar Jahren nochmal kommen, dass die diese einzelnen Service nochmal testen, oder?
Ach,
weil dann sind wir ja nicht mehr fertig.
Ja, das ist ja unser Problem. Genau. Also die Frage ist, basteln die vielleicht wieder an ihren, also in welcher Version
gut,
binden ja, sie sich an?
Klar,
also sie können grundsätzlich nicht davon ausgehen, dass wenn eine Version mal funktioniert hat, dass es immer noch funktioniert. Es sei denn, der Betreiber ist zuverlässig und Sie haben ihn als zuverlässig identifiziert.
Okay, ja gut, dann kann ich
also,
den Betreiber akkreditieren.
Es läuft am Ende darauf hinaus, Sie müssen für sich eine Strategie definieren. Wenn Sie da einfach getestet, dann würde ich die mit meinem Manager abstimmen und sagen, ich gehe von folgenden Voraussetzungen aus. Stimmen die?
Ja.
Und dann sagt der, nee, Quatsch, spinnst du? Der ist doch nie im Leben zuverlässig. Oder, nee, deine Voraussetzungen stimmen nicht. Okay. Wenn die Voraussetzungen, die Annahmen zutreffend sind, dann ist ja nur die Frage, ob Sie aus den Annahmen die richtigen Schlüsse gezogen haben. Dann können Sie zusammen mit Ihrem Entscheider und Manager nochmal die Teststrategie, die Sie daraus abgeleitet haben, durchgehen und sagen, passen. Also wenn, nehmen wir an, der ist zuverlässig, bedeutet das, dass Sie an Vertrauen können, dass wir nicht testen, oder muss ich Stichproben machen und soll ich trotzdem testen? Dann können Sie eine Empfehlung treffen. Wenn dann Ihr, also der, einer, der Sie auskennt, sagt, jawohl, ist abgesegnet, dann können Sie einfach so vorgehen. Dann will ich aber konsequent so vorgehen. Ich meine, ohne das Beispiel gesehen haben,
ja, klar, schon.
Aber es läuft immer darauf hinaus, dass man sein Budget irgendwie priorisieren muss und dass man Annahmen treffen muss, die zu dieser Priorisierung führen.
Mich hat es jetzt eben nur im Rahmen der Hausarbeit interessiert, weil ich mir genau da dachte, da ist es ja besonders schwierig, wenn ich keinen wenn ich eigentlich mit fremden Leuten zu tun habe, wo ich nicht einstufen kann oder wo ich ja selber wenig zu testen habe. Ja.
Also ich kenne mich in so nicht so gut aus, weil ich eher Ingenieur als ITler bin. Mhm. Aber ich denke,